Metal Markus Metal Podcast. Heute mit dem Thema
Auf der Couch.
Sarah von Snow White Blood.
Willkommen zurück, liebe Metalheads, zu einer neuen Folge von Metal Markus Metal Podcast und mal wieder zu einer Folge mit der beliebten Rubrik Auf der Couch. Am anderen Ende der Leitung habe ich Sarah für euch. Hallo Sarah.
Hallo.
Und ist total verrückt, wir müssen jetzt etwas machen, was keiner verstehen kann, weil wenn wir hier gerade aufnehmen, sind wir mitten im November und noch nicht mal in der Adventszeit, aber die Folge erscheint geplant am 2. Januar 2026, also müssen wir den Hörern jetzt da draußen ein frohes neues Jahr wünschen. Meinst du, wir schaffen das zusammen, wenn ich bis drei zähle?
Ah, okay, na klar.
Versuchen wir mal, ne? Eins, zwei, drei.
Ein frohes neues Jahr.
Sehr gut. Was hast du Silvester gemacht?
Das plane ich noch. Also es hat auf jeden Fall mit Alkohol zu tun.
Ah, okay. Ist so dein Ding. Ja, Bier war es, glaube ich.
Ja,
du trinkst gern Bier, hast du gesagt.
Leidenschaftlich. Es ist traurig.
Oh, wieso? Jeder hat so seine Sachen, die er mag. Der eine mag Bier, obwohl, ja okay, bei Frauen ist das eher selten eigentlich, ne?
Man hat mir früher immer gesagt, jetzt hoffen, also ich möchte an der Stelle sagen, ich bin wirklich passionierte Biertrinkerin und ich halte das für Quatsch, aber das hat mich jahrelang tatsächlich davon abgehalten, weil man zu mir früher mal gesagt hat, dass Frauen, die Bier trinken, voll billig sind. Also,
billig?
Okay. Keine Ahnung, irgendwie, dass das, weiß ich nicht, Frauen nicht machen sollen, das, wo ich sage, das ist also eine der größten Fehlinformationen meines Lebens. Naja.
Also ich würde auch damit konform gehen, wenn man sagt, das ist ungewöhnlich, aber dass Frauen das nicht sollen oder dürfen, finde ich jetzt komisch oder dass man dann billig ist, weil ist doch eigentlich cool, wenn man anders ist, oder? Also mit Frauen verbinde ich jetzt auch eher Sekt oder Wein, klar, aber ist doch cool, wenn man das gerne macht, also was soll's, scheißegal, was die anderen denken.
Ja, auf jeden Fall. Man muss das machen, was einen glücklich macht. Da gilt übrigens auch, wenn man gar keinen Alkohol trinken möchte. Eine Freundin von mir, die trinkt immer gar nichts. Was gut ist, habe ich immer einen Fahrer. Aber, nein, man muss ja praktisch denken. Aber die dann auch sagt, das ist krass, wie oft sie sich rechtfertigen muss, dass sie gar nichts trinken möchte. Und ganz ehrlich, das darf jeder das tun, was ihm gut tut. Und das bitte auch in den Maßen, die einem gut tun. Aber ich trinke wirklich gerne Bier. Und ich weiß nicht, warum, aber das war früher irgendwie, kam das ganz häufig, dieses Thema, und dachte ich, und gut, ich hab in Summe sehr spät angefangen zu trinken. Wahrscheinlich bin ich deshalb auch jetzt so trinkfest, weil meine Leber die Chance hatte, sich komplett auszubilden, bevor sie mit Alkohol in Kontakt kam. Ich habe erst mit 23 angefangen, überhaupt Alkohol zu trinken.
Ja, da haben die meisten ja schon wieder aufgehört, ne?
Ja, eben. Und na klar, kriegst du mal irgendwo einen Schluck Wein von den Eltern mal irgendwie mal am Glas nippen oder so, schon früher, aber wirklich. Gut, das klingt jetzt so, als ob das hier so eine Therapierunde wäre. Wie kriege ich möglichst viel Alkohol in den Körper? Auch nicht. Aber so grundsätzlich nie selber was bestellt, nie mit Freunden trinken gegangen. Erst mit 23. Und ja, das, ich bin tatsächlich recht trinkfest mittlerweile. Nun ja,
okay. Ich tatsächlich gar nicht.
Oh.
Und ich erlebe auf umgekehrte Art und Weise das, was du von deiner Freundin eben erzählt hast.
Mhm.
Wenn man irgendwie dann so nach Feierabend oder bei irgendwelchen dienstlichen Anlässen unterwegs ist, und man als Mann sagt, nee, ich trinke aber kein Bier, gucken dich erstmal wirklich alle so an, was stimmt denn mit dir nicht? Und wenn du dann im schlimmsten Fall auch noch irgendwie so nicht besonders fetthaltiges Essen irgendwo bestellst. Ne? Also wir waren mal irgendwann beim Mexikaner, da habe ich einen Salat mit, glaube ich, Pulled Beef oben drauf bestellt und ich wurde wirklich angeguckt so, Markus, du hörst doch Metal, du bist doch auf Wacken, du musst doch hier Fleisch essen und Bier trinken.
Was? Das ist aber was für Klischees. Tja, also da sind wir wohl alle gefangen in irgendwelchen Bildern, die man vielleicht für unsere jeweilige Optik hat. Keine Ahnung, aber ja. Nee, man muss das tun, was einem gut tut. Und wie gesagt, für mich, nach so einem, also auch wenn ich zum Beispiel vom Auftritt von der Bühne gehe, so ein eiskaltes, frisch gezapftes Bier, am besten tatsächlich, ich weiß eigentlich im Krug gibt es ja nie, weil, ne, gefährlich, aber so aus so einem Festivalbecher, oh, das ist für mich in dem Moment, ist das wirklich Ambrosia, ich weiß auch nicht, also könnte ich, das ist dann wirklich für mich so der schönste Lohn in dem Moment, die ersten paar Schluck eiskaltes, frisch gezapftes Bier, Das habe ich mir dann verdient. Ja.
Ja, und eigentlich möchten wir jetzt ja ein bisschen was über dich lernen, über deine Person. Du hast schon gesagt, aktuell bist du die Sängerin bei Snow White Blood, aber lass uns mal, aber klang jetzt wie die Band, ne? Aber sollte das eigentlich heißen. Lass uns mal ganz weit in der Vergangenheit mit deiner Person anfangen. Wo bist du geboren und aufgewachsen?
Also ich komme tatsächlich aus Süddeutschland, Baden-Württemberg, um genau zu sein. Und die Ecke hier nennt sich Dreiländereck tatsächlich. Also das hier befindet sich so genau zwischen Hessen, Baden-Württemberg und Bayern. Aber ich bin noch in Baden-Württemberg geboren. Und das ist lustig, weil meine Familie ursprünglich eigentlich aus Schwaben kommt. Und deswegen habe ich auch manchmal so schwäbische, hört man manchmal so ein bisschen raus. Vor allem, wenn ich mich ärgere, hört man immer, dass ich ins Schwäbische verfalle. Sagt man mir zumindest.
Wie klingt das dann?
Oh, jetzt hast du mich erwischt.
Das geht nicht auf Zuruf,
ne? Nee. Also, Entschuldigung, da war ich jetzt nicht drauf vorbereitet. Ja, aber also man sagt dann, ich fange dann an, im Schwäbischen zu schimpfen. Herrgott, zack zum Beispiel, ist eins meiner Lieblings, wenn was schief geht. Und ich finde es ja so lustig, dass im Schwäbischen, je mehr man flucht, desto mehr christliche Begriffe kommen. Also Jesus
ist das so?
Fetz,
okay.
Ja, Herrgottsfetz, Jesusfetz. Ich glaube, Herrgottsfetz ist das, also ein Kind, das etwas anstellt, ist ein Fetz. Ein Fetz ist kein Schimpfwort, ein Fetz ist im Prinzip ein Kind, das zwar gegen die Regeln verstößt, aber irgendwie in einer süßen Art, also dem man eigentlich nicht böse sein kann. Und das wird gesteigert. Und da gibt es den Lombefetz, also wie Lumpenfetz. Also lumpentragender Fetz, dann die Steigerung dazu ist der Jesusfetz, also schon Jesus dann, ne? Und dann die höchste Steigerung ist der Herrgottsfetz. Und dann hast du den höchsten Grad an niedlichem Frechsein erreicht, wenn du ein Herrgottsfetz bist. Also ist schon süß, also die Schwaben sind schon goldig manchmal, also genau.
Hat was auf jeden Fall.
Ja, ist goldig, oder? Also ich find schon, oder auch so eine Beleidigung wie Gselsbär. Also ein Bär, der in Marmelade getunkt ist. Also Gsels ist ja das schwäbische Wort für Marmelade. Und ja, manche Sachen sind schon ganz goldig. Mhm. Aber wie gesagt, ich komme aus Baden-Württemberg tatsächlich, bin hier geboren und aufgewachsen. Ja, so erstmal zu den örtlichen, also den Örtlichkeiten, genau.
Ja, auch das, was du eben angesprochen hast, kenne ich auch. Ich versuche auch immer relativ gutes Hochdeutsch zu sprechen, aber wenn ich mich aufrege oder auch wenn ich zu sehr so ins normale Plaudern verfalle, kann ich auch sehr schön so Pottdeutsch sprechen, so mit Watt, Ritzul für Scheiß oder so. Ne? Also da gucken dich die Leute dann auch gerne mal irritiert an, so okay, so kenne ich dich ja gar nicht. So ja, doch, geht, funktioniert. Das ist halt irgendwie in einem drin. Ne? Das kann man nicht ablegen, solche Sachen.
Ich finde, das soll man auch gar nicht. Ich finde das eh schön, dass es noch Dialekte gibt. Ich meine, klar müssen wir irgendwo natürlich auch eine Sprache haben, wo wir uns verständigen können. Das wäre schon wichtig und sich einig sein, wie man gewisse Worte schreibt. Keine Frage. Aber abgesehen davon finde ich es total schön, dass man noch die eigenen Dialekte in den Regionen hat. Also zum Beispiel meine Urgroßmutter, die natürlich jetzt schon lange nicht mehr lebt, aber die hatte also die kommen aus der Nähe Stuttgart tatsächlich, haben in Stuttgart Nähe gelebt. Und das war ein so tiefes Schwäbisch, dass das für andere wie eine Fremdsprache war. Also so wie von der Albra, also die, wie heißen denn die Schwaben, die von der Al, auf, komm ich jetzt nicht drauf. Komme ich nicht drauf. Auf jeden Fall gibt es ja auch so ein Berggebiet in Schwaben und die haben nochmal einen anderen, also Dialekt. Da muss man dann schon ganz, ganz gut sich auskennen, dass man überhaupt was versteht. Also ich hatte häufiger den Fall, dass dann Freunde von mir gesagt, ich weiß nicht, was sie sagt. Was hat sie gesagt? Sag ich, ja, ganz lustig eigentlich. Deswegen, ich finde Dialekte schön. Ich finde nicht, dass wir alle das verlernen müssen unbedingt. So ein paar Sachen dürfen schon bleiben. Ja.
Auf jeden Fall. Ist ja auch schön. Hat ja auch was mit Lokalkolorit zu tun. Ne? Und so, also wenn überall alle gleich sprechen würden, wäre es ja auch durchaus langweilig dann. Mhm. Manche Sachen sind ja auch einfach schön, so anzuhören. Also wenn man Leute reden hört oder wenn einige schon sagen, wenn du uns schwätzen hörst oder so. Mhm. Das ist ja in manchen Regionen Deutschlands würdest du ja schwätzen schon alleine als abwertenden Begriff nehmen. Ne?
Ja.
Dass du sagst, schwätzen ist ja eher, wenn man so belangloses Zeug sagt, aber für andere ist Schwätzen ja ganz normal, als sich unterhalten. Sowas finde ich zum Beispiel unglaublich faszinierend.
Ja, ich habe tatsächlich häufiger auch schon das Problem gehabt, dass Dinge wirklich einen Namen haben, der in einem anderen Region einen anderen Namen hat. Beispiel, In Thüringen sind Eierkuchen Pfannkuchen. Also was wir im Süddeutschland als Pfannkuchen haben, sind dort Eierkuchen. Und was wir hier als Pfannkuchen haben, sind dort die Berliner. Das hat schon zu ordentlich Verwirrung geführt. Ich sage, ich könnte
Berliner
ja zum Berliner, ja, also
heißen diese irgendwo anders Krapfen. Dann Krapfen.
Genau. Und ich so, ich könnte ja zum Frühstück Pfannkuchen machen. Und so, wieso willst denn du jetzt Pfannkuchen mal zum Frühstück? Hä? Sag ich, ja, mache ich häufiger. Und dann hatte der halt das Bild von Krapfen oder Berlinern im Kopf. Ich so, natürlich mache ich die nicht. Ich mache Pfannkuchen. Also, ja, aber das ist schon lustig, wenn man genau weiß, dass es halt ein ortsgebundener Begriff ist und vielleicht kein anderes Wort dafür woanders hat, mag das ja sein. Aber wenn das Worte sind, die woanders eine andere Bedeutung haben, wird es erst richtig spannend. Ja.
Und vor allen Dingen ja auch lustig, ne? Also wenn man sich vorstellt, dass man sagt, ich mache Berliner so öfter morgens, denke ich mir, erstmal Öl erhitzen auf die richtige Temperatur.
Genau, schmeiß erstmal die Fritteuse an morgens, so um 10, schöner Duft zieht durchs Haus. Genau, das ist halt schon, das ist dann schon, also ich bin ja so ein Mensch, ich liebe ja so Wortwitze auch. Und da könnte ich mich wegschmeißen, wenn solche Sachen passieren, genau.
Glaube ich sofort. Mhm. Ich kann mich an eine Sache erinnern, dass ich bin mir nicht ganz sicher, in welchem Raum das ist. Da gibt es die Abkürzung LKW für ein Brötchen mit Leberkäse.
Ja, Leberkäse weg.
Weckle. Genau. Oder Weckle, Leberkäse Weckle. Und meine Schwester war beruflich mal in dieser Region unterwegs und wurde dann gefragt, Sandra, magst du LKW? Und sie hat natürlich nicht verstanden, was gemeint war. Und ihre Antwort war, na, auf der Autobahn finde ich die nicht so gut. Und das hat natürlich für reichlich Erheiterung dort gesorgt. So.
Weißt du, zugezogen, kommt nicht von hier.
Ja, hat gut. Man sofort gemerkt.
Sofort gemerkt, genau. Ach. Ja, also herrlich. Sprache ist herrlich, deswegen, also ja, finde ich gut.
Und wenn Sprache herrlich ist, was ja in der Regel auch herrlich ist, ist oftmals zumindest die Kindheit. Magst du uns mal erzählen, was für dich so die schönsten und vielleicht auch die weniger schönsten Erinnerungen an deine eigene Kindheit so war?
Ja, fangen wir doch mal mit den schönsten Sachen an. Die schönsten Sachen waren, dass ich die Chance hatte, mit meiner Familie 2, 3 sehr lange Trips, also was heißt sehr lang halt, die gesamten Sommerferien von 6 Wochen in den USA verbringen zu dürfen. Und ich weiß, gerade schwieriges Thema, aber mir geht es jetzt gar nicht so sehr um dort die politischen Systeme, sondern um die Landschaft dort. Und ich hatte das Glück, wir haben dann Rundreisen gemacht, 2-mal die Westküste und 1-mal die Ostküste. Oh, jetzt bin ich falsch, ich bin Geografie ganz schlecht. Und ja, wirklich,
klingt
oh Gott,
plausibel.
Völlig. Oh. Letztens hat mich einer gefragt, wie fließt der Rhein durch Deutschland? Ich so, da hast du die richtige Frau gefragt hier. Keine Ahnung, von oben nach unten. Genau, das war alles, was ich wusste. So, jetzt kannst du dich nur blamieren, egal. Nee, und ich bin ein ganz großer Fan von den Native Americans, also von den ursprünglichen Bewohnern des Kontinents dort, und habe mich auch in meiner Jugend und Kindheit da sehr viel mit beschäftigt und hatte eben durch diese Trips, die wir gemacht haben, die Chance, da tatsächlich auch mal vor Ort mir das anzuschauen. Wir mussten auch wirklich jedes, heute würde man schon sagen, traurig eigentlich, die Reservate, aber ich hatte die Chance, dort Leute kennenzulernen. Ich durfte sogar mal wir sind zufällig in ein Powwow geraten, also ein Fest von mehreren Stämmen dort, und durfte da mitfeiern 3 Tage lang, und das war für mich prägend. Also das war so toll, und die Landschaft dort, ich meine, es gibt viele wunderschöne Flecken auf der Erde, aber für mich war das prägend, diese Größe, diese Weite von diesem Land. Also ich verstehe die Faszination, die davon ausgeht, weil das ist, also für mich, vielleicht ist Neuseeland auch so, weiß ich jetzt nicht, da war ich noch nicht, aber unfassbar schön, also sehr beeindruckend. Also es waren so Momente, die für mich sehr, sehr schön waren, dass ich die Chance hatte, solche Orte zu sehen. Also das war toll. Genau. Ja, weniger schöne Dinge. Da meine Eltern selbstständig sind oder waren, meine Mutter lebt nicht mehr, bist du halt so als Kind immer mitgelaufen. Das muss man wissen. Also ich denke, alle Kinder da draußen, die auch in, sag ich mal, wo die Eltern in Selbstständigkeit oder in irgendeinem Unternehmertum unterwegs sind, können da mitfühlen, dass man dann halt nachts auf, weiß ich nicht, auf in Restaurants auf irgendwelchen Eckbänken schläft und immer unterwegs ist und halt vieles dem halt zum Opfer fällt. Das sind dann so Momente gewesen, wo du dachtest, nicht so schön waren, wo ich sagen muss, wenn ich hätte wählen können, hätte ich es anders haben wollen. Und ich mache es auch anders für meine Familie. Genau.
Alles klar. Ich hoffe, du bist jetzt nicht böse, wenn ich auf etwas anspreche, was viele Leute gern verdrängen in unserem Alter, die Schule damals.
Oh.
Wenn man jetzt deine Lehrer fragen würde, die Sarah, wie war die denn so?
Laut.
Was würden die sagen?
Laut. Laut. Ich war in allem, was ich getan habe, unfassbar laut. Und zwar laut im Sinne von, ich bin immer schon aus der Reihe gefallen. Also das kann man nicht schönreden. Das hat mit Sicherheit seine Gründe. Ich und meine Geschwister sind, wie gesagt, durch eben dieses ungewöhnliche Umfeld mit unserer Familie relativ isoliert aufgewachsen. Meine Eltern sind ja zugezogen, wir sind hier geboren, aber meine Eltern nicht. Das heißt, wir hatten jetzt nicht irgendwie hier groß Verwandtschaft, Freundschaften, die wir hätten. Ja, manchmal hast du das ja, weißt du, wächst irgendwo auf und die Lehrer kennen schon die Eltern und man kennt die Vereine und so weiter und so fort. Dann hat man es irgendwie leichter, Fuß zu fassen. Das Glück hatten wir leider nicht. Wir Kids, wir hatten eher uns. Und ja, wir waren schon immer ein bisschen wilder unterwegs und das ist natürlich in der Schulzeit super gut angekommen. Super gut. Ich muss auch zugeben, ich hab in den Anfangszeiten meiner Schule überhaupt, also Schulzeit, gar nicht verstanden, wofür das überhaupt alles gut sein soll. Und war dann auch nicht wirklich immer die beste Schülerin. Also ich hatte wirklich am Anfang wirklich schlechte Noten teilweise auch. Also ich habe, glaube ich, in Deutsch war ich am schlechtesten, leider. Das war für mich so ein bisschen schwierig. Aber mir hat so ein bisschen die Motivation gefehlt, zu verstehen, warum ich das mache. Ich habe mich überhaupt nicht eingesehen. Also wirklich nicht. Ich habe mittags lieber irgendwo draußen im Wald Buden gebaut und, keine Ahnung, viel Musik gemacht, schon in jungen Jahren. Also gesungen. Musik machen kann ich ja nicht, außer singen kann ich ja leider kein Instrument spielen. Ich habe alles schon mal probiert, wirklich vieles schon probiert. Können wir nachher vielleicht nochmal drauf eingehen, aber ich kann kein Instrument spielen. Aber ich habe auf jeden Fall keinen Sinn darin gesehen, dass man für die Schule tatsächlich die Sachen lernt. Und immer diese Frage, wofür brauche ich das später im Leben? Und das war interessant, weil ich da sehr lange, also das war so eine persönliche Entscheidung, das nicht zu wollen. Und irgendwann hatte ich das Glück und hatte Nachhilfelehrer und das war ein lyrisches Genie. Ein lyrisches Genie, der war der frühere Rektor der Schule und ist dann in Pension gegangen und man kannte sich eben. Und da wurde gefragt, ob er mich unterrichten könnte. Und dieser Mann hat mich so fasziniert, der hatte einen Rosengarten. Ich bin bis heute riesen Rosen-Fan. Und der hatte einen Rosengarten und der hat mit mir dann Deutsch gelernt, weil ich da halt so wirklich schlecht war. Und der hat mit mir gelernt und gelernt und gelernt und hat mit mir die großen Dichter der Zeit und die großen lyrischen Werke, uns auch, also deutsche lyrische Werke, durchgearbeitet. Und immer wenn ich dann gegangen bin, hat er mir in seinem Rosengarten eine Rose abgeschnitten und hat mir die mitgegeben. Und ich war da einmal die Woche. Ja, ich war da einmal die Woche. Und dieser Mensch, Erhard hieß er, dieser Mensch, der hat mir die Schönheit von Sprache gezeigt. Und bis heute ist das für mich ein Riesenthema, Ausdrucksweise, Sprache und so weiter. Ich weiß, wenn ich dann zwei Bier getrunken habe, merkt man da nicht mehr viel von. Aber so grundsätzlich ist das so ein ganz, ganz, ganz wichtiges Thema für mich, weil Worte so eine krass starke Bedeutung haben und so viel aussagen können. Und die deutsche Sprache ist so unfassbar präzise in ihrer Ausdrucksform und in ihrer Ausdrucksstärke. Und deswswegen ist mir auch so wichtig, dass man Worte richtig verwendet. Das haben wir ganz oft die Diskussion auch, ist das das richtige Wort für den Fall? Hat jetzt natürlich auch mit meiner Arbeit ein bisschen zu tun. Und das hat sich dann so durchgezogen. Und der hat mich so motiviert und mir gezeigt, dass ich als Mensch so viel Einfluss nehmen kann auf mein Umfeld, wie ich mich ausdrücke, welche Worte ich wähle und wie ich natürlich dann auch, mit welchen Leistungen ich auflaufe irgendwo. Und ja, das ist halt doch das ist nicht wertlos, sondern die Leute sehen an dem, was du an Noten hast, ja auch dein Input, deinen Willen, etwas zu erreichen. Und das hat mich so beeindruckt, dass ich da tatsächlich gewechselt habe mit meiner Einstellung und dann am Schluss eine Einzelschülerin war. Und zwar in allen Fächern. Wie ich auch sage, das war ein krasser Wendepunkt für mich. Also das hat mich nachhaltig verändert. Nicht nur die Blumen, sondern eben auch diese Einstellung und Würdigung der Werke anderer Menschen. Und dass das nicht alles Blödsinn ist, was man in der Schule lernt und die alten toten Dichter, die keiner kennt. Und nee, für mich hat das jetzt einen ganz anderen Stellenwert. Genau. Aber die Lehrer hatten echt Spaß mit mir. Vor allem weil ich schon in jungen Jahren immer sehr exzessiv, also expressiv rumgelaufen bin mit den Klamotten. Meine Omi, meine Omi ist Schneidermeisterin. Das heißt, in meiner Jugend durften wir in ihrer Schneider, die hatte so ein Schneideratelier, so ein kleines. Also das hatte sie dann bei sich im Haus. Sie hatte mal wirklich auch eine Schneider, also so ein Geschäft in Stuttgart. Früher hat man das noch gemacht, dass man seine Sachen zur Schneiderin gebracht hat oder da Sachen bestellt hat in Maßanfertigung. Das ist ja dann schon relativ früh vom Markt verdrängt worden. Aber sie hatte noch halt ihre Utensilien und so ein Bügeleisen, wo Vakuum zieht. Mega cool. Bis heute ein Wahnsinnsding. Also nicht, dass ich sowas hätte, aber beeindruckt mich immer noch. Und durften wir immer mit diesen Fütterstoffen, also das sind diese weichen Stoffe, die innen in den Jacketts drin sind. Kennt man so als Mann vielleicht, so diese glänzenden, ganz auf der Haut ganz weich anfühlenden Satin-Fütterstoffe. Mhm. So, und davon hatte sie ganz viel. Und das haben wir uns dann immer umgeworfen in Turbanen und Schleppen und sind dann wie orientalische Gottheiten durch den Garten marschiert. Ich sag, wir waren ein bisschen wilde Kinder, das kann man nicht anders sagen. Und das geblieben. Also ich hab nie, genauso wenig wie ich verstanden habe, warum wir uns in ein Wissenskorsett in der Schule einzwängen müssen, habe ich nie verstanden, warum wir normale Kleidung tragen sollten. Habe ich auch nie gemacht. Und das fiel schon auf. Ich habe nie verstanden, dass ich vielleicht auch selber mit Anlass gegeben habe, es mir selbst so schwer zu machen. Also man hätte es leichter haben können, gebe ich ehrlich zu. Also da bin ich nicht ganz unschuldig, aber das war ein Teil meines Ausdrucks. Deswegen, ich bin schon immer fast immer in Schwarz rumgelaufen und das in sehr exzessiv. Also, ja. Und da man ja nicht alles kaufen konnte, haben wir halt auch vieles selbst gemacht, genäht, geschneidert, zerrissen, zerrupft, wie auch immer. Also, ja, man hat schon gemerkt, wenn ich komme. Ich war schrill, laut und schrill. Optisch wie inhaltlich, kann man anders nicht sagen. Ja, ja.
Optisch wie inhaltlich. Optisch und musikalisch inhaltlich. Hoffentlich auch.
Auch das. Ich habe damals, wie man das halt so macht, alle Musiker erstmal Jugendband gegründet. War noch in der Schulzeit tatsächlich. Und da war ich sehr jung. Da war ich 14? 14 haben wir unsere erste Band gegründet. Da hatte ich schon das zweite Mal Schlagzeug und das erste Mal da hatte ich schon Saxophon gespielt, kann ich nicht, also wirklich nicht, bin talentfrei. Da hatte ich schon Klavierunterricht gehabt, einmal, das zweite Mal war später, hat auch nicht gefruchtet, kann ich nicht, und bin völlig untalentiert. Schlagzeug hatte ich schon zu dem Zeitpunkt gehabt, was nur dazu geführt hat, dass mein Bruder jetzt fantastischer Schlagzeuger ist. Ich kann es nicht, bin völlig unfähig. Und ich hatte noch irgendeins, ich hatte mehrere Instrumente zu dem Zeitpunkt schon durch und war restlos talentfrei und habe dann eben gesungen. Ich das schon immer gemacht habe und auch zumindest sagte man mir damals, dass ich das ganz gut mache. Und habe dann als Sängerin angefangen in unserer sozusagen Schülerband. Und und da haben wir dann auch über die großen Themen geschrieben und gemacht. Und ich meine, wenn man heute so zurückguckt, ist es natürlich schon so ein bisschen, wo du denkst, das war schon alles recht einfach. Aber ja, muss man mal ehrlich sein. Also man hat ja auch als Musiker eine gewisse Entwicklung, also hoffe ich mal, dass man eine gewisse Entwicklung mitmacht. Aber ich bin immer noch stolz auf die Texte. Und da gab es auch einen Moment, der war lustig. Also was heißt lustig, prägend vielleicht, mehr wie lustig. Da sind wir aufgetreten beim Schulfest, dass die uns das überhaupt machen lassen. Ich habe das bis heute nicht verstanden, warum wir da überhaupt auftreten durften. Sind da aufgetreten. Und ich fand das so wichtig, dass die Leute verstehen, was wir sagen. Und habe die Texte alle abgetippt von unseren, keine Ahnung, 8 Songs, die wir gespielt haben, oder 6 Songs, die wir gespielt haben, keine Ahnung. Und habe die ausgedruckt, ausgeteilt. Ne, so, habe so kleine Bücher gemacht. Also es klingt jetzt spektakulärer, als es war, aber ne, und habe die ausgelegt. Und dann waren die weg. Ich habe, keine Ahnung, irgendwie 5 oder 10 Dinger gemacht. Und dann waren die weg und habe ich mich voll gefreut. Oh, jemand hat die mitgenommen und die Texte haben vielleicht jemanden inspiriert oder berührt oder irgendwas. Und dann finde ich eins wieder. Und das hat sich ein Englischlehrer gekrallt und hat das durchkorrigiert. Ich war 14, ne? Nochmal. Und das hat natürlich meinen Monk gleich wieder rausgefordert. Da habe ich mich so geärgert, dass das Einzige, was ihnen an meinen Texten aufgefallen ist, die Fehler waren. Jetzt muss ich auch in Englisch so gut werden, dass mir sowas nie wieder passiert. dass niemand durch meine grammatikalischen oder Rechtschreibfehler abgelenkt wird von dem Inhalt, der da drin steht. Ja, also, ja. Es war schon eine wilde Zeit. Es war eine wilde Zeit.
Welche Art von Musik habt ihr dann damals gemacht?
Boah, wie kann man das denn nennen? Also, ich glaube, sie haben es Melodic Metal genannt. Damals. Mhm. Witziger Fact übrigens, wir sind damals auch in Urlaub gefahren und haben das erste Album, ich glaube 6 oder 8 Songs drauf, haben wir in Kalifornien aufgenommen. Wer kann das denn schon von sich behaupten? Ja, haben wir in Kalifornien aufgenommen im Urlaub.
Okay.
Weil es war ja eine Familienband, also meine Schwester, ich, mein Bruder und noch ein Kumpel. Also wir waren nur 4 Leute und den haben wir mitgenommen in Urlaub. Und haben das dort aufgenommen, in irgendwo in der Nähe, also es war nicht Hollywood, aber in der Nähe von Hollywood, irgend so ein Boulevard, hast du nicht gesehen, das habe ich vergessen, oh Gott, ist das lang her, und haben das da aufgenommen. Da erinnere ich mich noch, da saßen wir immer in diesem Studio und die hatten so eine, wie heißen die, diese Maschinen, wo die Musik durchläuft in den Dinern.
Jukebox.
Eine Jukebox, dankeschön, jetzt habe ich gerade voll gehangen. Und da haben wir immer von Deep Purple, nee, Quatsch, stimmt gar nicht. High Hopes von, oh, wie heißen sie, System, Another Brick in the Wall ist?
Pink Floyd.
Pink Floyd, danke schön. Ich bin ganz schlecht in Namen. Oh mein Gott, das wird lustig. Ich hoffe, du fragst mich nichts zu irgendwelchen Künstlern, irgendwelchen Alben oder, also ne, meine Sachen kenne ich vielleicht noch, aber so, wenn du jetzt sagst, oh, der.
Vielleicht ist
letztens,
auch gut.
Letztens sagt er, oh, der Rob Redford oder wie auch immer. Da heißt Rob, der Sänger von, oh Gott, ich bin ganz, ganz, ganz schlecht. Ich weiß nicht, wer das ist. Ich glaube, es ist der Sänger von Iron Maiden, gell?
Nee, also wenn, ist es Rob Halford und der ist von Judas Priest.
Oh Gott,
weil der Sänger von Iron Maiden ist Bruce Dickinson.
Jetzt habe ich es durcheinander gewürfelt. Guck, genau das meine ich. Ich habe Namen und Orte und ich kann mir nur Zahlen merken. Zahlen, Orte, Emotionen. Ich kann mir überhaupt keinen Namen, das ist richtig schlimm. Richtig schlimm. Also ich muss mir das alles super aufschreiben, auch wenn ich mit jemandem spreche. Muss ich mir sofort merken, wie ich den Namen, den der mir sagt, mit irgendwas verbinden kann, sonst ist das komplett weg. Es gibt ja so Leute, die das super gut können, die können sagen, das ist der Lehrer von damals und der und hier und das Netzwerk so und so und so. Oder auch wenn ich Männern manchmal zuhöre, wenn die über Fußball sprechen und dann in der 25. Minute in dem Spiel gegen die und die, damals als der im Tor stand und der Stürmer war, da hat der und der gegen den und den getrippelt und bla und dann, ich gucke die an und denke, wow. Ich meine, ihr seid dieselben Männer, die den Geburtstag eurer Frauen vergessen, aber ja. Ihr wisst das. Nein, stimmt nicht, macht nicht jeder. Aber grundsätzlich, wo ich sage, das ist faszinierend, dass das jemand kann. Die können das so, als ob die das in so einem Videospiel in ihrem Kopf abspielen und das alles wissen. Wahnsinn, Wahnsinn. Und dann auch das Rückspiel dazu und was da passiert ist. Und ich so, keine Ahnung, ich habe keine Ahnung. Es ist völlig, da bin ich richtig schlecht drin. Also das ist so meine richtig große Schwäche. Namen und solche Dinge. Ja, also da, ich weiß noch nicht, wie ich das besser mache irgendwann mal. Muss ich irgendwie mir noch was einfallen lassen, alles aufschreiben. Ich habe immer mein Buch bei mir und da schreibe ich mal alles rein, weil ich wirklich, da bin ich komplett lost. Das ist richtig schlimm. Richtig schlimm.
Jetzt hast du eben ja schon so schön gesagt, dass ihr das damals Melodic Metal genannt habt, was ihr gemacht habt. Das heißt schon, dass du in jungen Jahren Metal gemocht hast oder wie würdest du das jetzt sagen? Hast du es gemocht oder hast du einfach gesagt, naja, wir machen die Musik und ich bin dabei?
Nee, das war ja mein Baby. Also was heißt mein Baby, das klingt jetzt gemein. Die Intention, was wir machen an Musik, kam ja von mir und dem Gitarristen damals. Also wir haben gesagt, wir machen die Band und dann musste meine Schwester und mein Bruder mussten mitmachen. Die weiß ich gar nicht, ob die wollten, aber am Schluss waren sie ganz begeistert, aber die mussten mitmachen. Und wir haben gesagt, was wir machen. Und zwar, wir hatten in jungen Jahren, also unsere Eltern haben auch immer viel Rock gehört. Also kennt man ja so typisch. Man kennt Gitarrenmusik schon von zu Hause. Und läuft halt im Auto oder so. Und dann wird man halt selber. Also wir haben nicht Schlager gehört zu Hause. Wir haben auch wenig Klassik gehört zu Hause, was ich schade finde aus heutiger Sicht. Aber und jetzt auch nicht irgendwie Hip-Hop oder Elektro. Das waren nicht so nie Sachen, die bei uns in der Familie gehört worden sind. Sondern wenn Musik lief, dann schon so die Klassiker, ja. Also hier Lynyrd Skynyrd, oh, ich weiß was, Deep Purple, die kenne ich sogar. Dann Uriah Heep, die habe ich sogar mal live gesehen, zweimal sogar. Die waren so toll. Und so diese ganzen Sachen halt, oder Jimi Hendrix, glaube noch. Und so ein paar, also, wo man halt so, wie hieß die, Charlie, nicht, oh, wie hieß die Frau, die so toll gesungen hat auf dem Woodstock, Joplin. Ja, genau die, danke. Ich sag ja. Und sehr solche gerne. Sachen. Ich blamier mich hier gerade. Ey, es ist schlimm,
alles gut.
Da ist mein Hirn echt ein Sieb. Genau, aber die solche Sachen liefen dann bei uns. Und dann war klar, dass wenn Musik, dann solche Musik. Und ich hatte das Glück damals, wir sind ja noch in, also du und ich kennen das noch, ich bin ja älter als Google, du auch, wir sind beide älter als Google. Das heißt, du konntest ja nicht wie heute, zack, Handy an und yeah, und ich hänge mich an irgendeine, keine Ahnung, Veröffentlichungsliste dran und krieg immer die neuesten Inputs zu allem. Das gab's ja nicht. Es war ja nur das, was es im Radio gab. Aber wir sind schon nicht, also ich zumindest, war schon nicht mal die Generation, die es dann mitgeschnitten hat im Radio, sondern es gab schon irgendwie CD-Läden, hier gerade Müller, gab es Metal-Abteilung, aber ja. Gut sortiert. Ja, das glaubt ja heute keiner mehr, dass man in Müller gegangen ist. Der ist ja optisch leider nicht mit, hat sich ja leider optisch nicht, visuell nicht mitentwickelt. Und dann guckst du den Laden an und erzählst dann deinen Kindern, dass das damals das Mekka war. Dort gab's den heißen Scheiß. Und die gucken dich an und sagen, dein Ernst? Ja, ja, genau das. Und die hatten auch immer so ein Mini-Magazin, wo dann immer so die neuen Veröffentlichungen drin waren. Dann natürlich Magazine, klar, da konntest du dich mal reinlesen. Das war halt die Zeit, ne? Und ja, ich bin tatsächlich über die Filme, also über Filme damals oder Kinofilme zu der Musik gekommen. Also das war, damals kam der Film Matrix raus, der erste. Ich muss zugeben, der hat mich ganz schön geflasht, schon allein die Idee, dass das alles eine Simulation ist und überhaupt und eigentlich. Aber ich weiß nicht, ob du das Album kennst, aber vom ersten Film das Album, ist auch eines meiner absoluten Favorite-Alben, da ist alles drauf, was Rang und Namen hat. Und dieses Ding hat mich damals dann zum Metal katapultiert, sage ich jetzt mal. Genau, da bin ich dann weggegangen von der normalen, sage ich mal, Hardrock-Rocker-Szene oder, sag ich, ja, in die Metal-Szene. Und dann war klar, sowas müssen wir machen. Es muss laut sein, es muss aggressiv sein, es müssen Texte sein, die was bewegen oder die Leute zum Nachdenken anregen. Und es muss voll aufs Maul sein. Und das ist geblieben. Bis heute.
Sehr gut, ja. Sehr gut. Es gibt ja viele Leute, die Umwege machen, ne? Dass man, weiß ich nicht, Klavier gelernt hat oder sowas, ne? Oder dass die Eltern das wollten, dass man irgendwelche Instrumente lernt und man irgendwann gemerkt hat, okay, man kann mit Instrumenten ja auch ganz andere Musik machen, aber ist doch super, wenn man wirklich von vornherein wusste, ich möchte laute, aggressive Musik machen. Das ist ja, ich glaube nicht, dass das jeder von sich behaupten kann.
Nee, das war, also wie gesagt, das war schon wirklich von Anfang klar, es muss Metal sein, nur das geht.
Jetzt habe ich eine Frage auf dem Zettel, die du eigentlich schon beantwortet hast, weil normalerweise ist die Frage immer, war dir immer klar, dass du das in Anführungsstrichen Instrument, was du jetzt halt im Rahmen der Band bedienst oder in dem Fall deine Stimme, dass du das machen möchtest oder ob du dich jemals an anderen Dingen ausprobiert hast? Das hast du jetzt ja schon, ich glaube auch in unserem Interview für Snow White Blood gesagt, dass du, was andere Instrumente, was das angeht, völlig talentfrei bist. Aber Schlagzeug und auch irgendwas anderes hast du schon gesagt, hast du ausprobiert. Aber machen wir es diesmal andersrum. Ab dem Moment, wo du eben wusstest, okay, Instrumente ist jetzt nichts für mich. Wie hast du denn dann deinen Gesangsstil entwickelt? Also hast du das irgendwo gelernt oder ist das alles autodidaktisch bei dir?
Also wenn man jetzt mal fragt, meine Verwandtschaft sagt, ich habe eigentlich schon immer die Leute genervt. Gerade beim Autofahren muss es ganz schlimm gewesen sein. Aber ich habe so mit, ja, um die 14 rum, 13, 14 rum, war klar, dass das für mich eine Leidenschaft ist und ich war zu dem Zeitpunkt, wenn ich auch jetzt die Aufnahmen von früher höre, war ich schon relativ talentiert, also bin ich da auch sehr, sehr beschenkt worden. Also das kam jetzt nicht irgendwie, es gibt ja Leute, die müssen sich wirklich ganz doll hart alles so hart erarbeiten, so wie ich es vielleicht mit irgendeinem Instrument irgendwann geschafft hätte, weiß ich nicht, ich habe es so oft probiert, ich habe es dann irgendwo bleiben lassen. Aber beim Gesang war einfach schon immer viel da, ne? Dann ging das mit der Band los, mit unserer Jugendband. Und als die dann aufgehört hat, das hatte den Grund, dass ich da damals auch ins Abitur gegangen bin und wie es halt so ist, die einen gehen studieren, die anderen unterschiedliche Lebenspläne und so weiter und so fort. Und wir haben dann damals aufgehört, weil sie es einfach auch logistisch nicht mehr abwickeln ließ. Und trotzdem war Singen immer ein Thema. Ich bin aber dann komplett weg. Ich bin komplett weg aus dem Metal. Habe aber damals, übrigens ganz witzige Sache, Freunde von mir, wir hatten so eine, ich hatte so Glück in meiner Schulzeit, muss man wirklich sagen. Ich hatte in jeder, also ich habe mehrfach die Schule gewechselt. Nicht, weil ich jetzt muss, also wir sind jetzt nicht umgezogen oder so, sondern weil es gab für mich einen ganz genauen Plan, der erfüllt werden sollte. Und dann musste ich von die Schule besuchen. Und in diesen Wechseln ist halt oft dann auch der Freundeskreis irgendwie, ja, hast du Pech gehabt. Und ich hatte jedes Mal, also irgendwer im Universum liebt mich, hatte jedes Mal das Glück, dass in meiner jeweiligen neuen Umgebung war wieder eine kleine Gruppe von Metal-Hörern oder von so ja, wie ein Freundeskreis, die halt auch Metal hören, die sich aber vorher schon kannten und die mich immer adoptiert haben. Als ihr schräges, ja genau, als ihr schräges, lautes, schwarzes Ding. Und dann durfte ich immer, das war wirklich toll, also auch wenn ich jetzt zurückschaue, ist das was, wofür ich sehr, sehr dankbar bin. Und da war natürlich auch mal einer dabei, der älter war, der uns fahren konnte in die Umgebung, in die Discos, also in die Metal-Schuppen, wo man Musik hören kann, Konzerte besuchen und so. Und da war ich mit einer meiner, also da hatte ich wieder relativ frisch die Schule gewechselt und da hatten mich wieder so eine ganz liebe Clique, hatte mich adoptiert. Und dann sind wir nach Oberhausen gefahren, um Himmels Willen, ganz durch Deutschland durchgedüst nach Oberhausen und waren auf einem Nightwish-Konzert. Oh. Und ich musste, ja.
In der Turbinenhalle oder in der Arena?
Ich glaube in der Arena. Es war die ganz große Stadion. Also das war Oberhausen in einem Stadion, so außerorts bissle. Es war groß, es war riesig.
Oberhausen ist ja bei mir direkt um die Ecke.
Ah ja, siehst du mal, genau. Und da sind wir hingefahren. Also ich nicht, bin mitgefahren, da war ich 15? 16, glaube ich, war. Nee, irgendwas zwischen 15 und 16. Ich war noch sehr jung. Und dann sind wir hingedüst. Und ich war bis zu dem Zeitpunkt echt der Meinung, ich bin eine gute Sängerin. Ja. Oder, naja, eine akzeptable Sängerin. Gut, ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben. Als junger Mensch bist du sowieso nicht von dir selbst überzeugt. Aber.
Also einfach mal talentiert mit Luft nach oben.
Genau. Talentiert mit Luft nach oben. Aber ich war echt der Meinung so. Und dann habe ich tatsächlich, das war für mich so ein Gamechanger, habe ich Tarja Turunen live gehört. Und ich war so beeindruckt, dass ich mich sofort angemeldet habe zu Unterricht. Sofort. Ich sage, das will ich auch können. Und gefragt, was ist das? Ich habe vorher gar nicht klassisch gesungen. Was ist das? Ja, das klassische Gesang. Alles klar, das will ich lernen. Und das habe ich gemacht. Und seitdem tatsächlich, also das, seit ich 16 bin, bin ich im Unterricht bis heute. Also ich habe nie wieder aufgehört. Und auch da war ganz witzig, ich hatte sehr viele Lehrer und die haben immer alle mich verlassen. Also ich bin immer noch in derselben ich war immer in derselben Musikschule, bin ich auch heute noch, bin hier ganz, ganz tief auch verwurzelt. Und meine Lehrer haben immer, die eine ist schwanger geworden, hat Familie gegründet, hat dann aufgehört. Die andere ist in Rente gegangen, hat aufgehört. Die nächste ist weggezogen, hat aufgehört. Und so ging das die ganze Zeit weiter. Und ich habe mittlerweile, ich glaube, 8, 9 durch. Und das klingt jetzt so schlimm, ich bin mit vielen auch immer noch befreundet. Aber für mich war das total krass, wo hast denn du solch eine Chance, so viele außergewöhnlich gute Musiker zu haben, die dir was beibringen? Das war so cool. Einer ist sogar in den Knast gekommen, ja. Den habe ich verloren, weil der Knast, kein Scheiß.
Das klingt jetzt nicht so cool.
Er war ein netter Kerl. Also der hat aus einer Kurzschlussverhandlung hat er einen Sexladen überfallen und wollte Geld stehlen. Ich weiß, das klingt wie eine Farce. Es ist tatsächlich passiert. Und ist erwischt worden, weil er das Ganze in Birkenstock-Schuhen gemacht hat. Also eigentlich wenn du mich fragst, ich weiß gar nicht, ob ich den verhaftet hätte. Wenn jemand sowas überstürzt, komplett. Ich weiß nicht, was bei dem los war. Ich will es auch gar nicht wissen. Auf jeden Fall, den habe ich dadurch verloren. Also, crazy, oder? Ich weiß nicht, irgendwie ziehen so komische Geschichten sich durch so mein Leben. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, der ist dann auch, war dann auch weg. Und, aber ich hatte tatsächlich das Glück, durch das, dass es so viele Wechsel waren, dass ich sehr viel Unterschiedliches gelernt habe. Deswegen bin ich jetzt ausgebildet im Jazzgesang, ich bin ausgebildet im Klassikgesang, ich bin ausgebildet im Musicalgesang, im normalen Gesang, Kopfstimme, Bruststimme, Bauchstimme, alles. Ja.
Breites Spektrum halt, ne? Das kann nicht jeder, glaube ich, von sich behaupten.
Ja, ich decke fast alles ab. Und weil du vorhin noch gesagt hattest, Autodidakt, ich habe noch ein paar andere Sachen, die man jetzt vielleicht bestimmt über Coachings machen könnte, aber jetzt sag ich mal, in unserer doch sehr klassisch angelegten Musikschule nicht. Dann eben auch noch Growlen und Fryscream und so weiter und so fort. Diese Sachen noch zusätzlich. Die sind aber dann autodidaktisch gemacht.
Ja, wunderbar. Sehr, wirklich ein sehr breites Spektrum dann bei dir. Ja. Und jetzt schließen wir nochmal den Bogen zurück, quasi ganz zum Anfang. Du hast ja gesagt, eure Eltern haben immer sehr viel Rockmusik dann auch gehört und das sicherlich ja auch ein bisschen mitgeprägt. Haben oder hatten deine Eltern Verständnis für deine Passion für Musik und auch für diese Art von Musik? Oder war das immer so, ach, mach doch lieber was Solides so irgendwie oder was Schönes?
Also meine Eltern sind selber große Musikfans gewesen und gerade unser Vater hat uns sehr, sehr, sehr unterstützt. Also das kann ich gar nicht anders sagen. Also auch damals, wo es losging, hat uns die Instrumente besorgt und total, der wäre selber gerne Rockmusiker geworden. Hat auch mal als junger Mann auch in einer Rockmusikband gespielt, hat sich dann aber fürs Unternehmertum entschieden und ist dann hinten runtergefallen und sagt bis heute, dass wir so ein bisschen seinen Traum leben. Aber es war auch ganz klar strikt, das wird nicht dein Beruf. Also ich bin ehrlich, wenn ich damals die Chance gehabt hätte, wäre ich vermutlich Musikerin geworden. Also ich hätte wahrscheinlich Lyrik und Musik studiert oder mein Traumberuf wäre ja eigentlich Regisseurin gewesen. Ich hätte so, so, so gerne das gemacht. Aber das war ausgeschlossen. Also so Hü und Hot. So als Hobby ja, gerne. Beruf auf gar keinen Fall.
Aber du bereust es auch nicht?
Ach, bereuen ist so ein hartes Wort. Ich meine, natürlich gibt es Momente, wo du denkst, Mensch, aber hätte Fahrradkette, ne? Also ich versuche immer, ich kann ja nur das Morgen ändern, nicht das Gestern. Also muss ich jetzt die Weichen so stellen, wie ich es morgen haben möchte. Und ich meine, ich bin jetzt nicht mehr so ganz jung und knackig, aber ich bin ja auch noch keine alte Schachtel. Das heißt, ich habe ja noch Zeit. Ich kann ja noch Dinge tun, für die ich bis dato das halt nicht schaffe. Deswegen, also wenn man es sich auch anschaut, ich war ja dann wirklich von 2000, wann haben wir aufgehört mit der Band? 2004, 2005? Oh, ich bin nicht sicher. Haben wir aufgehört und dann bin ich in eine komplett andere Richtung gewechselt. Ich habe zwar Musik gemacht, aber überhaupt nichts mehr Metal, gar nichts mehr. Und bin ja dann erst, ich glaube, 2019 wieder in den Metal eingestiegen. Ja.
Man ist nämlich genau die nächste Frage, die hier auf dem Zettel steht, wäre nämlich dein musikalischer Werdegang. Also wo kann man dich denn noch vielleicht irgendwo online hören, außer jetzt bei Snow White Blood?
Okay, ich würde jetzt sagen, ganz viel. Leider kann ich das nicht. Aber wir arbeiten dran. Tatsächlich, also es gibt tatsächlich noch ganz, ganz, diese ganz alten Aufnahmen, gibt es noch 2, 3, die man finden kann von dieser allerersten Band. Wo aber selbst mein jetziger Gitarrist, der liebe Marvin, sagt, ich hab dich nicht erkannt. Also optisch, ich hab dich nicht erkannt. Ja, das gibt's noch tatsächlich. Wer sich die Mühe machen möchte, mal gucken möchte, die Band hieß Dark Rain, also dunkler Regen. Genau, damals übrigens aus dem lyrischen Buch rausgeklaut. Also es war ein deutsches lyrisches Buch und der dunkle Regen, der kommt und alle Häuser, die so schön geweißelt sind. Kennst du das Buch, die alte Dame mit den roten Schuhen? Nee, halt, die alte Dame. Nein, Besuch der alten, oh Gott, ich bin so schlecht in Namen. Besuch der alten Dame.
Ja, kennst du das klingelt Buch? Da auf jeden Fall.
Okay, das ist ein fantastisches Buch, ein fantastisches Buch. Also ganz kurz zusammengefasst, die Rache einer Frau, die als junges, wehrloses Ding sozusagen der Dorfgemeinschaft zum Opfer gefallen ist. Und die kommt als reiche Witwe wieder und rächt sich. Tolles Buch. Tolles Buch. Gibt auch einige Verfilmungen. Ich kann jetzt leider keine empfehlen, weil ich das Buch einfach besser fand. Aber, und in diesem Buch sprechen dann die Dorfbewohner immer davon, dass der Regen kommt, der dunkle Regen kommt. Und dann weißeln sie immer ihre Häuser in der Hoffnung, dass dann nichts passiert. Und dann sagt sie immer, der Regen kommt. Oder irgendeiner sagt immer, es kommt der Regen und der wird alles wegwaschen. Der dunkle Regen kommt, der wird alles wegwaschen. Und das hat mich damals so beeindruckt, dass ich die Band so genannt habe. Dark Rain. Also der dunkle Regen. Natürlich in Englisch, klar. Weil auf keinen Fall können wir in Deutsch singen. Das war damals uncool. Naja. Hätte ich das gewusst, dass die deutsche Welle wiederkommt, hätten wir es vielleicht anders gemacht. Aber damals war das die Zeit, da konnte man nur auf Englisch singen und deswegen hieß die Band so. Genau, und dann bin ich da raus oder wir haben es eben aufgehört. Und dann war ich jahrelang ganz woanders unterwegs. Ich habe viel Musicals gemacht, tatsächlich. erst als Darsteller, später auch als Regieassistenz, also mein Traum so ein bisschen, halt im Hobby dann gelebt. Habe aber musikalisch auch dann mit, ich war zum Beispiel hier gerade mit der Musikschule, die ja wirklich absolut fantastisch ist, muss ich wirklich sagen, ich bin ganz stolz, dass ich hier Schüler sein darf. Und die haben zum Beispiel auch eine Lehrerband gehabt und dann durfte ich sogar da mitmachen, weil die gesagt haben, du bist gut, du darfst mitmachen in unserer Lehrerband. Dann eben auf Hochzeiten, auf Feierlichkeiten, Weihnachtsfeiern, Jubilare und so weiter konnte man mich, wenn man wollte, konnte man mich anfragen. Dann bin ich dahin, habe gesungen. Also wirklich ganz was anderes. Also so ganz, ganz, ganz was anderes. Und durfte sogar einmal bei einem, ich weiß nicht, ob dir das was sagt, von, es gibt diese Formate, gibt es jetzt häufiger im Radio, dass du einen Song erklärt bekommst, dass man dir erklärt, was in diesem Song das Thema ist und was gesprochen wird und warum der den geschrieben hat und vielleicht noch die Geschichte drumherum, wieso, weshalb, warum. Und davon gibt es auch von SWR1 gibt es auch ein Format, das nennt sich Pop und Poesie. Kennt vermutlich in dem Genre jetzt hier keiner, aber das ist, also mit denen bin ich auch mal eine Weile unterwegs gewesen und da durfte ich sogar auch einmal auftreten. Das war so mein Größtes, da war ich super stolz auf mich, dass ich mich getraut habe. Und da hatte ich die schönste Lichtshow bis jetzt. Mal gucken, das ist noch lange nicht das Ende, aber bisher war das die schönste Lichtshow. Ich glaube, das waren über 20 Moving Heads, ich war völlig geflasht. Das war so cool. Ja, da durfte ich auf die Bühne. Ja, solche Sachen halt. Genau, und für die Firma Würth, bei der ich damals auch gelernt habe, bin ich auch großer Fan von, tolle Firma. Die haben auch ein, also damals habe ich tatsächlich dort Studium dort begonnen oder habe es auch zu Ende gebracht da, weil die eine Akademie haben, eine Musikakademie auch und sich musikalisch sehr engagieren. Die haben ja auch einmal im Jahr ein Festival bei sich auf dem Hof, also auf diesem riesen Firmengelände, sagt dir bestimmt auch nichts, aber da sind auch echt große, große Nummern da. Und da wollte ich unbedingt rein, ich wollte in dieses Event-Business und das habe ich leider nicht geschafft, aber ich habe tatsächlich über den einen, ja, leider heute traurige Nacht, ich weiß nicht, sagt der Matthias Holtmann was? Klingelt da was?
Ad hoc jetzt nicht sofort.
Okay, nein. Okay. Das ist ein Moderator, nicht unsere Generation. Also ist auch nicht, also, aber das ist ein Moderator von SWR1, der schon viele Leute also bewegt hat, der da auch gerade mit seinen frechen Ansagen und der hat immer die Leute angerufen und interviewt und das hat er sehr gut gemacht. Und jetzt habe ich heute die Nachricht bekommen, dass er verstorben ist. Guck an. Aber er war so ein bisschen ein Fan von mir. Wir hatten damals mit Promo-Aktionen zu tun miteinander und der hat gesagt, komm, dich nehme ich mit. Und hatte dann eben auch in diesen Matinees und Veranstaltungen mit Würth, manchmal durfte ich dann da auch, oder mit seinen Veranstaltungen, die er gemacht hat, durfte ich mitmachen. Und das war ganz süß, weil also da waren schon auch andere Künstler, aber halt, die man kennt. Zum Beispiel, wie heißt er, der Sänger von Pur, weißt du? Hartmut Engler?
Der Sänger von Pur, Hartmut Engler.
Ja, Hartmut Engler. Hey, guck mal, ich habe einen gewusst. Oh, ich bin stolz auf dich.
Da bin ich doch Fanboy, weißt du, noch von der letzten Folge.
Genau, genau. Und er, habe ich ja doch gesagt, ich habe den mal kennengelernt. Genau, und der.
Ja, genau.
Genau, den habe ich mal kennengelernt, weil wir zusammen auf der Bühne waren. Und aber nicht mit Pur, sondern er hat was in dieser Matinee, in dieser kleinen Veranstaltung, was heißt klein, aber in dieser Veranstaltung, die wir da gemacht haben, hat er dann eigene Projekte gemacht oder Teile von Pur vorgetragen, aber akustisch und so weiter und so fort. Und da war ich eben auch dabei. Also was ganz, was komplett, komplett anderes. Also so völlig raus aus dem Metal-Bereich, genau. Ja. Aber ich bin der Musik nie abtrünnig geworden, zumindest. Ja.
Und was war dann 2019? Weil du hast gesagt, 2019 ging es zurück in den Metal.
Ja, also mein Herz hat ja schon immer für diese Musik geschlagen, schon immer. Und ich hatte tatsächlich, das war schlimm für mich, ich hatte dieses bohrende Thema, dass ich keine Musik schreiben kann, weil ich ja kein Instrument, also das klingt so lächerlich, weil man würde sagen, jemand, der so eine Not verspürt, kann doch irgendwie einfach sich was beibringen oder das per Computer irgendwie generieren oder irgendwas tun. Aber ich bin tatsächlich an dem Punkt so, also das hat nicht funktioniert. Ich habe so viele Anläufe mit Klavier und so versucht komponieren. Und ich bin wirklich immer wieder gescheitert. Also es war einfach für mich kein Weg. Und ich war so, so traurig, weil ich unbedingt, ich hatte so viele Geschichten, die ich erzählen wollte. Ich hatte so viele Songs in mir. Und ich konnte die nicht kommunizieren. Und das, also für jeden Künstler da draußen, der mich vielleicht versteht, das ist ein ganz, ganz beschissenes Gefühl. Wenn du in dir drin Kunst trägst und den, oder einen Ausdruck in dir trägst, den du nicht mit der Welt teilen kannst. Und da geht es gar nicht drum, ob das jetzt viele hören, sondern einfach, dass du es manifestierst. Darum geht es ja eigentlich, dass du es real machst. Und das ist mir nie gelungen. Und dann habe ich angefangen und habe mich tatsächlich, weil einfach auch die Zeit es zugelassen hat in meinem Leben, mein Privatleben es zugelassen hat, habe ich mich auf die Suche gemacht und bin über eine Freundin, die mich dann an verschiedene Ecken verkaufen wollte, ganz süß, die ist die losmarschiert und hat gesagt, ich finde eine Band für dich, ich finde eine Band für dich. Okay. Ja, ja, es war wieder...
Persönlicher Manager oder wie?
Nein, aber das war wieder so eine kleine Metal-Queen, die mich adoptiert hat. Ich bin wie so ein Hundewelpe. Ich muss anscheinend so süß sein, dass immer einer sich findet oder eine Truppe sich findet, die sagt, die adoptieren wir. Die ist süß, die kann mitmachen bei uns. Und sie war auch so jemand und hat gesagt, ich finde für dich eine Band. Und ist losmarschiert und tatsächlich mit dem dritten Anlauf hat sie mich an eine Metal-Band verkauft. Tatsache. Das war wirklich lustig. Und so bin ich 19 tatsächlich damals zu Illusoria gekommen. Ja. Power Metal waren die, glaube ich, gell? Ja, ich glaube, da haben wir Power Metal gemacht. Melodic Power Metal war es. Ha! Melodic Power Metal, genau. 19. Das beschissenste Jahr, um in eine Band einzusteigen.
Mit 20 direkt danach, ja, Corona, ne?
Genau das, wir hatten einen Auftritt, im Herbst 2019 auf dem Full Moon Festival und ich war so furchtbar aufgeregt. Ich stand hinter der Bühne, ich dachte, ich sterbe jetzt einfach. Was habe ich mir nur gedacht? Ich meine, ich hatte ja vorher schon die Auftritte und alles, aber ich dachte, bist du komplett wahnsinnig. Du hast jetzt alles lernen, also das ganze Set lernen müssen und überhaupt. Und jetzt stehst du hier, bist du komplett wahnsinnig. Ich dachte wirklich, ich sterbe jetzt. Und dann bin ich da raus und es war, leider hatte ich sehr wenig Platz. Das war wirklich, die Bühne war, ich weiß nicht warum, eigentlich war die Bühne gar nicht so klein, aber da stand so viel rum, dass ich genau gefühlt 30 Quadratzentimeter hatte, auf denen ich mich bewegen konnte. Ich konnte eigentlich nur von rechten Fuß auf den linken Fuß, das war's. Aber es hat Spaß gemacht, das war super schön und danach dachte ich, doch, das ist genau das, was ich machen will. Ich bin von der Bühne runter, ich so, yeah, endlich. Und dann Corona.
Jetzt geht's richtig los.
Das war, da dachte ich auch, es gibt so Momente, da denkst du, ey, Karma ist echt eine Bitch. Ich weiß nicht, was das soll. Hätte das, also nicht, dass ich jetzt der Leidtragende von Corona wäre. Nicht, dass wir uns jetzt falsch verstehen. Das sind wirklich schlimme Sachen passiert und ich möchte hier keinem, ne? Aber in dem Moment dachte ich echt, what the fuck? Warum? Warum passiert das jetzt hier gerade? Warum? Und dann war ja in der Zeit gar nicht klar, also Anfang 2020 waren ja alle der Meinung, ja, in Mitte des Jahres ist der ganze Spuk vorbei. So lief es ja nicht.
Ich erinnere mich dunkel.
Ja, also manchmal denke ich zurück und denke, es war ganz schön ein beschissener Film, den ich da geguckt habe. Gibt es ja so manchmal, dass man so aus den 90er irgendwelche Horrorfilme anguckt und denkt, welcher Vollhonk hat sich den Mist ausgedacht und dafür ein Budget gekriegt. Und so fühlt sich das manchmal an, wenn ich zurückdenke an Corona, denke ich, das war ein richtig beschissener Film, da hättest du auch schlafen gehen können. In der Nacht denke ich, das ist wirklich passiert. Das ist alles wirklich passiert. Und es fühlt sich an wie so ein RTL 2 Scheiß Horror-Schinken aus den 90ern, der echt kein Budget hätte kriegen sollen. So fühlt sich's an.
Meinst du High-Alarm auf Mallorca oder so?
Ja, oder da gibt's ja so einige dämliche Filme. Also wirklich, das ist, ich verstehe das Genre und ich bin jetzt kein Horror-Fan, gebe ich zu. Aber ich verstehe das alles als cool. Ne, gibt ja auch hier so Legion of the Damned, wo am Schluss der Zombie da die Einkaufswegen zusammensammelt. Irgendwie lustig. Kann man dann drüber lachen. Aber wie gesagt, manchmal denke ich an die Zeit zurück und denke, das war ein Scheiß. Also mein Hirn weigert sich zu akzeptieren, dass das wirklich passiert ist. Also, weil das so skurril und verrückt und ja, surreal. Surreal war für mich auch. Die Zeit war schlimm für mich. Und ja, egal. Wieder zurück auf jeden Fall. Ich, eine Band gefunden. Ich, Metal auf der Bühne. Yeah, das ist mein Ding. Und dann zack, Corona. Jo.
Aber dann ging es ja irgendwie weiter. Also ne, es ist ja nicht bei Corona geblieben.
Ja, aber wie es halt vielen vermutlich also ging während Corona, das war eine also auch im Bandgefüge eine so zermürbende Zeit und irgendwie war danach nichts mehr wie vorher. Und wir haben, ich weiß nicht, irgendwie keinen Fuß auf die Erde gekriegt. Ich will jetzt gar nicht sagen, dass wir keine Möglichkeit gehabt hätten zu spielen, aber so, wir haben irgendwie kein. Und ich bin dann tatsächlich wieder ausgestiegen, weil ich dann auch gesagt habe, ich weiß nicht, irgendwie haben sich in der Zeit auch die Ziele vielleicht auseinanderentwickelt, was völlig in Ordnung ist, ne? Also das ist total klar. Aber genau, dann bin ich dann da wieder ausgestiegen. Was sehr super schade war, weil ich hatte im Hintergrund in der Zeit, also ich bin ja ein Mensch, wenn bei mir drumherum viel los ist, schreibe ich Musik. Das ist mein Kanal, also meine Möglichkeit zu verarbeiten. Ne? Und ich habe tatsächlich in der Zeit, also nicht ich alleine, ich kann ja, wie gesagt, keine Instrumente spielen, aber ich habe mit zwei Musikern gemeinsam, habe ich im Prinzip fast ein ganzes Album geschrieben für die Band. Und das war dann halt alles wertlos. Wo ich sage, oh, das war hart. Das war hart. Aber der Funke war geweckt. Ich so, ich muss jemanden finden, der mit mir Musik macht. Ich muss nur jemanden finden. Ich muss einfach nochmal Glück haben. Und dann ist so eine kleine Metal-Freundin wieder losmarschiert. Ich finde dir jemanden, Anna. Ich finde dir Musiker. Ich finde Musiker für dich. Und als ich schon geglaubt habe, da kommt nichts mehr, da passiert nichts mehr, das ist alles durch, kam sie ums Eck und sagt mir, sie hat einen so talentierten jungen Mann gefunden, den möchte sie mir vorstellen. Und so haben Marvin und ich uns kennengelernt. Also Marvin und ich mich kennengelernt. Kennengelernt, ja. Und ja, jetzt sind wir schon eine Weile unterwegs zusammen, Marvin und ich, als musikalisches Duo. Und ich muss... Marvin, ich hoffe, du hörst das. Ich nenne ihn ja mal ganz liebevoll meinen Goldjungen. Warum? Weil Mozart Goldjunge genannt wurde. Und für mich ist, der ja, Marvin spielt schon seit er 6 Jahre ist, also der spielt 4 Instrumente und singt noch nebenher und was der nicht alles macht. Himmelherrgott, ich glaube, der schläft gar nicht. Aber wirklich, also, der ist auch noch jung, der kann das noch. Als ich so jung war, konnte ich auch noch nächtelang durcharbeiten, ging. Aber der ist so lächerlich talentiert, wirklich lächerlich talentiert. Und da haben wir angefangen und haben tatsächlich zusammen angefangen, Musik zu machen. Und zwar nicht Snow White Blood. Wir haben mit einem eigenen Projekt angefangen, von dem ich dir leider nur erzählen kann, weil noch nichts veröffentlicht ist. Also da sind 2 Alben fertig und wir haben es aber noch nicht veröffentlicht. Aber das ist ein Projekt, das nochmal eine ganz andere Hausnummer ist. Also der junge Mann, der uns das Logo designt hat für das Projekt, das Daimara heißt, an der Stelle. Das habe ich gesagt, könnt ihr eintippen, könnt ihr gucken, findet ihr noch nichts. Der sagte, den haben wir die Musik geschickt und gesagt, hier kannst du mal reinhören, wir würden dich gerne gewinnen können für unser Logo. Und das hat er auch gemacht, habe ich mich super gefreut. Und der sagte, das, was ihr macht, ist Dark Death Metal mit Operngesang.
Oh, okay.
Ja, das ist noch eine, also Tatsache, dieser Bereich, also das klingt jetzt so lächerlich, weil ich dir nicht mal was vorspielen kann. I'm very, very sorry. Aber das ist so das Maximum an dem, was ich kann. Also da ist dann wirklich alles drauf, über Growlen, Schreien, Fryscreen, Beltgesang, klassischer Gesang, alles. Ich habe teilweise pro Song über 80 Spuren Gesang drauf.
Eieiei. Sind ja schon Blind Guardian-mäßige Verhältnisse.
Ja, das ist schon. Also ich habe auch gesagt, das ist ein Projekt.
Fürs Studio, ja, das macht man nicht live.
Das kann, also ich sag mal so, live, das kannst du nur dann auf der ganz großen Bühne machen. Also das kannst du nicht, sag ich mal, in einem normalen Club präsentieren, das geht nicht. Also das kannst du entweder gar nicht live machen, ne, man muss sehen, oder halt dann auch schon die große Bühne. Dazwischen geht das nicht. Das funktioniert nicht. Ja.
Ich verstehe schon, was du meinst.
Also das ist das, wo ich aber auch sage, es ist super, also mir gefällt es extrem gut. Vielleicht habe ich irgendwann mal die Chance, dann schicke ich dir mal ein Demo, wo du sagst, kannst du mal reinhören und sagen, was hat sie denn für einen Quatsch erzählt? Aber ja, vielleicht, genau. wer weiß. Aber das ist so wirklich das Maximale an dem, also für mich, das Maximale, was ich kann. Also das ist sozusagen, wenn man vielleicht aus der Ausbildung hier, das Meisterstück so, ist das. Da geht rein alles an meinem, da gehen wir, also nicht nur ich, sondern auch Marvin, geht mit allem, was wir können, gehen wir da an unsere Grenzen. Ja, und damit haben wir angefangen und nachdem wir das erste Album fertig geschrieben hatten, war uns relativ schnell klar, das ist ja alles schön und gut, aber wir würden ja gerne auch live spielen, ne? Und dann kam völlig Das hat sich fast gedeckt mit der Zeit, als ich bei Illusoria dann aufgehört habe, kam der Thomas ums Eck. Und witzig.
Der nicht Martin heißt.
Nein, der nicht Martin heißt. Kam der Thomas weg. Und der hatte mich gesehen auf diesem einzigen Auftritt, den ich mit Illusoria gemacht habe. Da hat er mich gesehen. Die haben nämlich zwei Slots, also Snowbird Blood hatte zwei Slots vor uns gespielt. Selbes Zelt, also, ne? Und ja, der kam dann rum und die kannten sich alle. Also ich kannte ja leider nicht alle, aber die kannten sich alle. Und der kam rum und hat gesagt, er hat mich gesehen. Und dann hat er mich angeschrieben und gesagt, hey, ich glaube, das habe ich letztes Mal schon erzählt. Er hätte so gern Kontakt mit den Illusoria-Jungs und so. Und ich sage, tut mir so leid, ich kann den Kontakt gern weitervermitteln. Ich bin da nicht mehr mit bei. Und nein, also wieso? Du hast gerade keine Band. Nein. Also ja, schon, aber ja, wärst du denn interessiert vielleicht? Ich so, ach, wo kommst du denn her? Ja, ich habe jetzt halt gedacht, ich frage mal ganz frech an, weil er hatte mich und ich glaube noch eine Sängerin, hat er ins Auge gefasst und gesagt, die frage ich an, die will ich haben, eine von den beiden. Und hat aber dann gleich gesagt, ja, aber wenn die noch, also der wusste ja nicht, dass ich raus bin und dachte, aber wenn die da noch singt, dann lasse ich sie in Ruhe. Also das mache ich nicht. Eine andere Band, die Frontfrau klauen, macht man auch nicht. Also hier, da hat man schon Kodex, so unter Musikern. Kollegen. So. Aber ich so, nee, ich bin da raus. Oh, dann habe ich eine Anfrage an dich. Und so ist das entstanden.
Dann habe ich eine Anfrage an dich.
Ja, da habe ich eine Anfrage an dich. Ach, Thomas ist so Zucker. Ich mag den Thomas so gerne. Und damals habe ich dann auch gesagt, du hör zu, ich komme zu euch, aber ich komme nur, wenn ich einen Marvin mitbringen darf. Das mich gibt es nur im Doppelpack. Ich sage, ja, das ist ja nichts Problem. Wir gucken uns den jungen Mann mal an. Und gekauft, sag ich mal so. Und so sind wir beide zur Band gekommen, ja. So, ich sag, Marvin, ich hab jetzt was, jetzt können wir auf die Bühne, jetzt können wir live spielen. Oh ja, super. Und ja, sind wir, das ist super glücklich. Und, weil uns ja langweilig war, haben wir tatsächlich, jetzt muss ich nochmal nachdenken, wann waren das genau? 24. Ja, war mir aus irgendeinem Grund langweilig, da haben wir noch ein Projekt gegründet. Also wir haben in Summe, also ich und Marvin haben drei Projekte gemeinsam. Genau.
Ja, viel zu tun immer, ja.
Mhm. Genau das. Ich glaube, dass Musiker oder überhaupt Künstler das verstehen. Wenn du das ist ja, manchmal ist das ja nicht so ein Gefühl von, ach, ist das schön, sondern das ist schon fast schon, es muss.
Ja,
es muss nach draußen.
Ich weiß, was du meinst.
Und diese Idee, die verfolgt dich bis in deine Träume und erst wenn du anfängst, das umzusetzen, manchmal habe ich das Gefühl, als ob das so eine Art Berufung ist oder so ein Ruf des Universums, das sagt, da will ich dich hin haben, Mann. Warum stellst du dich denn so an? Warum machst du es denn so kompliziert? Mach doch einfach. Und
Ich weiß schon, was du meinst. Ich kenne das ja von mir selbst auch mit, also meine Kollegen auf der Arbeit sind ja immer so ganz irritiert, wenn man denen erzählt, ja, ich veröffentliche ja jede Woche eine Podcast-Folge. So, so nach dem Motto, wann machst du denn das?
Genau,
ja,
wann findest du Zeit?
Wenn man die Zeit sich nimmt, ne? Also ich glaube, ganz viele Leute hätten Zeit, aber nutzen die halt für andere Dinge, die sie für wichtig erachten. Und solange jeder tut, was ihn glücklich macht, ist doch alles in Ordnung. Also, ne?
Ja, definitiv. Aber dann weißt du genau, wovon ich spreche. Wo du sagst, du könntest jetzt eigentlich auch gechillt auf deinem Sofa liegen und den Tag auslegen, dass nein, ich mach das noch fertig. Und ich habe eigentlich noch eine gute Idee und das könnte man noch. Und
ja, genau.
Und dann, und wenn du Glück hast, dass du ein paar Verrückte findest, die mitmachen, weil wir blöd sind, dann wird vielleicht was draus. Und ja.
Genau, ja. Ist auch das Schönste, ne? Wenn irgendwas, was man so als wie habe ich es mal gelernt, als geistige Blähung vielleicht nur im Kopf hat, wenn daraus noch was Reales wird.
Ja, genau. Und ich habe da großes Glück. Also wie gesagt, ich denke jetzt mal, mit den drei Sachen bin ich jetzt erstmal gut bedient, weil das mein komplettes Genre abdeckt, auch an Ideen, die mir so durchs Hirn düsen. Und ja, genau. Aber ich kann, wie gesagt, momentan noch nicht viel vorzeigen. Da habe ich diese Lücke, nee, es ist traurig, eigentlich für mich ist das traurig. Ich habe diese Lücke zwischen 2004 und 2019, die einfach da ist. Und damals mit Illusoria hatte ich leider nicht die Chance, dass wir was, also wir haben viel aufgenommen, aber es ist nichts veröffentlicht worden. Somit gibt es da nichts, wo meine Stimme drauf ist. Super schade, also super schade. Und auch jetzt mit den anderen Projekten, ich habe tatsächlich und wirklich das Einzige, was man mit meiner Stimme aktuell drauf kriegen kann oder hören kann, ist so ein White Blatt. Und da bin ich so, so, so stolz, dass wir das geschafft haben, dass wir das gemacht haben und einfach durchgezogen haben. Weil ja, auch da vielleicht der ein oder andere Musiker kann mitfühlen zwischen der Idee eines Songs und bis das Ding endlich auf Platte ist oder veröffentlicht wird dann auch, das ist, ja. Und wenn man dann noch der Meinung ist, man muss da 80 Spuren Gesang draufpacken und noch mal so viel Instrumente, dann ja.
Genau. Du hast vorhin ja schon so schön einmal kurz von etwas gesprochen, was für dich so das Highlight war, als du aufgetreten bist mit einer fantastischen Lichtshow. Lass uns das Ganze doch mal ins Gegenteil verdrehen. Jeder, der schon mal aufgetreten ist, kennt das ja. Live-Konzerte sind nicht immer perfekt. Magst du uns mal erzählen, was dein peinlichstes Erlebnis auf einer Bühne war?
Peinlich?
Ja, war schön, ne? Tüt. Na.
Also ich habe mal fremdgeschämt mich, als, das war nicht, wie hieß denn der Sänger? Jetzt komme ich nicht drauf. Als beim Sonntagsfernsehen einer gesungen hat, so ein Schlagerheld. Und dann ist die Platte gehangen. Oh, da wollte ich mit ihm mitsterben.
Wie bei Milli Vanilli?
Ja, ist gesprungen. da dachte ich, oh, das hat mir wehgetan. Das hat körperlich wehgetan, wie der arme Kerl da stand und nichts tun konnte, weil... für mich, also da muss ich ganz ehrlich sagen, mir ist nichts peinlich. Also mir ist im echten Leben schon fast nichts peinlich.
Ach komm. Ja.
Nee, wirklich. Also mir ist schon viel passiert. Versteh mich nicht falsch. Ich bin schon fast von der Bühne gefallen, weil die Stagebox nicht richtig festgemacht war und ich bin dafür bekannt, dass ich relativ belustigt immer über die Bühne hüpfe. Wäre schon fast runtergefallen. Dann ist mir mein Gürtel gerissen. Ja, ich bin ausgerutscht schon einmal, ich bin auch schon auf die Bühne geflogen, dann Wasser drüber geleert, falsch angesetzt, mitten im Song war der Text weg, auch schon passiert, aber peinlich war mir das alles nicht. Also,
okay.
Das liegt vielleicht in der Natur der Sache. Ich bin kein Mensch, der, ja, mir ist wirklich fast nichts peinlich. Also, ich glaube, das Gen fehlt mir. Ja, zwei Gene fehlen mir. Das Eifersuchtsgen und das Peinlichkeitsgen. Die habe ich nicht. Die habe ich einfach nicht. Vielleicht besser so, keine Ahnung. Also alle anderen sagen oft, ich bin peinlich, aber mir ist nichts peinlich.
Also der Klassiker für Männer ist bei der, also wenn man bei der Frage immer sowas wie, ich hatte mal den Hosenstall offen oder mir ist die Hose gerissen, das wäre dir auch nicht peinlich?
Nee, da hätte ich noch drüber gelacht. Okay. Ich hätte wahrscheinlich eine Verlosung gemacht. Wer ist der Erste, der mir was gibt, was ich anziehen kann? Je peinlicher, desto besser. Ich steige verkehrt rum in ein T-Shirt, ist mir egal. Nee. Aber wie gesagt, das ist... ich bin halt einfach gern auf der Bühne. Das muss man vielleicht dazu sagen. Vielleicht die Frage habe ich jetzt, muss ich mal aussuchen. Ich habe ja auf der Bühne Schauspiel gemacht. Ne? Also in den Musicals habe ich ja, da habe ich zum Beispiel einmal den Teufel gespielt in einem Musical und da habe ich auf der Bühne Leute angespuckt. Oder wurde selbst angespuckt. Okay. Und dann haben sie irgendwie Zeug hinter mir hergeschrieben, geschmissen. Und ich musste einen Song lang nur die Liebe singen. Wirklich, kein Scheiß. Also der ganze Song war immer nur Liebe. Wo ich sage, mir ist nichts peinlich. Also wenn du mal, vielleicht kommt das aus dem Theater, das kann gut sein. Weil wenn du einmal Theater gemacht hast, wo du gefühlt den ganzen Vormittag erstmal als streunende Katze den Raum erkundest, und zwar mit allen, also wir haben das alle machen müssen oder haben das gemacht, und dich einlässt auf Schauspiel, ja, da ist dir nichts peinlich. Also wirklich nicht. Nichts peinlich, gar nichts. Also das hat man mir in diesem Training abtrainiert. Also vielleicht hatte ich es auch nicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ja. Und wie dämlich mich die da rausgeschickt haben. In Klamotten, also unförmig und völlig und zumindest angezogen. In Stuttgart im Theater müssen ja mal alle nackt raus. Die Armen. Und man denkt, ich weiß nicht, was das soll. Okay. Aber da kriegst du mich nicht mit. Also, und sobald ich auf der Bühne stehen kann, ganz egal, ob das jetzt Musical ist oder Theater ist oder... Ich mag ja Tragik. Ich bin ja ein Opernfan. Ich liebe Tragik, diese erschütternde Schönheit der Tragik, der Melancholie und des zersetzenden Wesens der Menschlichkeit. Oh, das meins. Bist dabei? Da kann passieren, okay, auf der Bühne, was will, ist mir völlig wurscht. Ja.
Gut, dann belassen wir es dabei. Und komm mal zu etwas, was dir jetzt vielleicht schwer fällt. Wir spielen mal eine Runde Entweder-Oder. Also ich nenne dir zwei Alternativen. Und du musst
wenn ich es kenne, jetzt bin ich gespannt. Ist. Oh Gott, wenn du jetzt Sachen fragst, die ich beide nicht kenne, was sage ich denn?
Ja, dann musst du skippen und wenn du fünfmal geskippt hast, schuldest du mir ein Bier.
Okay, gut. Dann hoffe ich, dass es Sachen sind, die ich kenne. Wenn du jetzt sagst, ja, findest du besser du. Bruce Dickens oder wie hieß der andere, Helford? Das wüsste ich es nicht.
Aber genau darum weiß ich, dass du das zumindest irgendwie kennen musst.
Okay. Denn
die erste Frage lautet Iron Maiden oder Judas Priest?
Ich würde sagen, das ist jetzt so gemein. Also, ich mag die Stimme von Judas Priest mehr, weil einfach die, wie hieß denn das mit dem Motorrad vorne drauf? Dieses Album, das war das krasseste. Das, wo der Painkiller, heißt die nicht Painkiller, das Album?
Painkiller, ja.
Ja, da ist doch so ein Motorrad drauf mit so Kettensägen-Dingern. Oder so
ja,
Sägeblättern.
Ja, was sehr Futuristisches mit einem Motorrad ist da drauf, ja.
Ja, okay. Ich sag ja, ich kenn keinen Namen. Da, die Stimme. Wow. Also das das beeindruckt mich, weil das stimmlich, also dass das überhaupt geht, krass. Dass da nicht fatzt. Also für jeden, der klassisch musikalisch ausgebildet ist, der weiß, was der da anstellt. Der weiß, was der da tut. Das ist wie wenn du mit einer Motorsäge auf die Stimmbänder losgehst. Das beeindruckt mich sehr. Wobei, ich sage, also deswegen, also auf jeden Fall, aber ich fand die Bühnenshow von Iron Maiden besser. Also ich hatte die mal in Frankfurt gesehen und ich bin beeindruckt von dem Sänger, welchen Namen, du weißt ihn? Hm? Und
Bruce
Dickinson. Tut mir so leid. Aber der ist ja Pilot, und das beeindruckt mich. Boeing 747 fliegen, der hat ja eine eigene. Oh Mann, beeindruckt dich das. Meine Family sind ja alle Piloten. Deswegen, das beeindruckt mich. Ich weiß, was das heißt. Ich weiß, was du leisten musst, dass du das darfst und kannst und überhaupt. Und was du da für eine Ausbildung und immer Training und wie auch immer. Beeindruckend, wie der singt. Dann, dass er ja auch die Krebssache so weggesteckt. Also der beeindruckt mich. Und dann hüpft er da vorne rum wie so ein junger Gott. Und ich denke, ist der nicht über 70? Ist der nicht über 70?
Er ist Jahrgang 58, wenn ich mich nicht völlig irre.
Gut, dann ist er auf ja, dann
nee,
kurz
davor.
Dann ist er noch nicht 70. Aber gut, okay, dann über 60. Egal, beeindruckend. Also ich würde jetzt sagen, Judas Priest, weil einfach die Stimmleistung, also musikalisch. Aber ich muss wirklich sagen, das ist ein fieses Ding, weil mich die Live-Performance von den und natürlich Fear of the Dark, ne, wo das ganze Stadion angefangen hat zu singen. Oh, das war toll.
Ja. Okay, ich quäl dich nicht weiter damit. Ist AC/DC ein Thema für dich?
Ja, die habe ich in New York gesehen. Oh mein Gott, waren die laut. Ja, die sind gut. Wieso?
Ja, weil die Frage jetzt auch wieder so eine Grundsatzfrage ist.
Okay,
Bon Scott oder Brian Johnson?
Oh. Wer ist wer? Ich habe keine Ahnung. Ich habe dir jetzt gesagt, ich blamier mich. Wer ist wer? Also AC/DC, okay. Sind die beide Mitglieder von AC/DC? Oder war einer und ist der andere?
Das sind die beiden Sänger. Also Bon Scott ist der legendäre, verstorbene Sänger, der unter anderem Highway to Hell auch noch gesungen hat. Und Brian Johnson kam halt danach für Back in Black.
Ich bin jetzt so frech und sage einfach, Back in Black als Song gefällt mir besser. Ich habe keine Ahnung. Ich kann diese Frage nicht adäquat beantworten, weil ich habe jetzt keine Stimme im Ohr, die ich vergleichen könnte. Aber ich finde den Song Back in Black besser.
Alles klar. Aber das kannst du beantworten. Mhm. Ein Album, lieber auf CD oder lieber auf LP?
Da ich keinen Plattenspieler habe, würde ich sagen CD. Aber nicht, weil, also qualitativ würde mir wahrscheinlich die LP besser gefallen. Aber ich habe so viele, ich bin ein ganz krasser Autofahrer, ich fahre sehr viel Auto. Und bei uns, also bei mir waren früher immer so ein CD-Deck drin. Ich weiß nicht, kennt ihr das alle noch? Bestimmt. Dass man da so
ein Wechsler meinst du?
Ja, und da hast du dann wirklich, nee, nicht Wechsler, eine CD. Da hast du eine raus und die nächste rein, nix Wechsler.
Ach so.
So eine ja, CD. Und dann hattest du
mach
so
immer noch.
Die CD-Hüllen in deinem Auto rumfahren und dann hast du immer, jetzt hören wir das. Das wird die Generation Spotify nie verstehen, was für ein Kult das war, dass du und ein Album von vorne bis hinten durchgehört. Deswegen würde ich sagen CD.
Alles klar. Wo bist du lieber, auf einem Clubkonzert oder auf einer Arena-Stadionshow?
Clubkonzert. Wobei Festival ziehe ich dem Ganzen nochmal vor. Aber in der Auswahl Clubkonzert.
Alles klar. Weiß nicht, ob das ein Thema für dich ist, aber zumindest die meisten, die aus Deutschland kommen, haben dazu eine Meinung. Die Toten Hosen oder die Ärzte?
Die Ärzte. Ganz klar.
Sehr gut.
Weil ich habe Campino kennengelernt, ist ein Arsch. Nein, auf jeden Fall die Ärzte. Auf jeden Fall die Ärzte, bessere Texte und ich bin ein riesen Feinurlaub-Fan. Kann auch seine Einzelprojekte absolut empfehlen. Und wir warten im Garten auf den Weltuntergang.
Sehr schön. Bei einem Konzert. Jetzt, ja, sagen wir mal, wenn du es selbst spielst, mit Klick oder ohne?
Mit. Und zwar, ich bin lost ohne. Also, und das ist gar nicht bös gemeint, aber gerade, also, da muss man vielleicht die Musikrichtung unterscheiden. Wären wir bei Elektro, witzig, scherzlich gemacht. Nein, aber wenn du jetzt bei einer Bandgeschichte bist, zum Beispiel Power Metal, brauchst du vielleicht keinen Klick, weil die Bassdrum ja durchtackert. Aber
Vielleicht habe ich Hunger.
Nein, bei Melodic Metal. Guck mal, meine Zunge hat was ganz anderes gesagt. Egal. Bei Melodic Metal haben wir so viele ruhige Passagen, wo du nur Orchester hast. Ich habe keine Ahnung, wo ich bin im Song. Also ich weiß ja nicht, wie andere das machen. Zählen die im Kopf? Ich weiß es nicht. Also ich brauche da immer eine Kuhglocke vorher, die sagt, so, und jetzt geht's wieder los. Also auf jeden Fall mit Klick. Also ich denke auch, ab einer gewissen Präzision geht's ohne nicht. Also da bin ich ehrlich.
Damit hast du eigentlich die nächste Frage quasi schon beantwortet. Mit Backing-Track oder muss alles live kommen?
Ganz ehrlich, wenn ich könnte, würde ich wie Leona Lewis einen 60-köpfigen Chor auf meine Bühne zerren und live spielen. Das hatten wir in den Musicals auch. Wir hatten immer 60 Leute Chor und nochmal 70 Leute Orchester. Also wenn das geht, mache ich das live. Aber die Chance hat man halt nicht oft. Also wenn ich die Chance hätte, wenn ich wählen dürfte, in einem völlig freien Universum, nehme ich sofort alles live. Aber dann möchte ich aber auch wirklich alles da live dabei haben. Also ich verzichte nicht auf die Geige außen links und die Flöte hinten rechts, nur weil es keinen Platz gibt. Weil dann dadurch entstehen ja Backings. Also die meisten Leute machen ja keine Backings, weil sie selbst zu faul sind zum Spielen, sondern weil das meistens Dinge sind, die sie ja nicht mitbringen können auf einen Auftritt. Aber wenn ich könnte, auf jeden Fall live. Auf jeden Fall live.
Dann habe ich noch eine letzte Frage. Ist auch wieder so ein Grundsatzding für viele Leute. Metallica oder Megadeth?
Oh, jetzt blamiere ich mich. Ich kann dir von Megadeth nicht mal einen Song sagen.
Ach komm, Symphony of Destruction kennst du bestimmt.
Nein, ich kenne den Namen nicht. Nein. Ich habe Megadeth schon mal gelesen. Ich lese das auf vielen Kutten. Und vielleicht kenne ich auch eine Melodie, aber ich habe keine Melodie im Kopf. Ich habe keine Ahnung. Oh mein Gott. Also müsste ich in dem Fall Metallica wählen, wobei ich Nothing Else Matters echt eine Hymne finde. Aber die Frage kann ich leider nicht beantworten. I'm sorry.
Okay, dann switchen wir mal über zu was anderem. Mhm. Bist du zugänglich für härtere Musik? Ich erinnere mich an deine Songempfehlung aus der Snow White Blood Folge, die mich sehr umgehauen hat.
Mhm. Ich komme ja aus Metalcore, deswegen. Ja. Hardcore-Metalcore. Ich höre ja eigentlich, privat, ein bisschen schizophren, ich weiß, aber ich höre eigentlich entweder ganz ruhige Musik oder voll aufs Maul Metalcore.
Darum, vielleicht ist das was du eher beantworten kannst. Mhm. Ist jetzt nicht Metalcore, aber krachige Musik von früher. Slayer oder Creator?
Ich stehe genauso dämlich da. Ich weiß es nicht.
Das schmerzt mich jetzt mitten ins Herz.
Ich kann nicht beantworten. Wenn du mich jetzt fragen würdest, Unearth oder Killswitch Engage oder, keine Ahnung,
ja, genau, Heaven Shall
Burn oder nein. Okay, darüber können wir reden, aber ich habe keine Ahnung. Ich könnte das nicht beantworten. Das wäre, oder Machine Head, das sind so Sachen, wo ich sage, okay, da können wir drüber sprechen. Ich keine Ahnung. Slayer, Creator, ich könnte kein valides Urteil fällen. Kann ich nicht.
Es tut echt weh, Creator, ja, kommt aus meiner Heimatstadt.
Oh, das ist, Entschuldigung, ich möchte wirklich niemanden auf die Füße treten. Aber das wäre wie, wenn ich dich jetzt frage, welchen Komponisten findest du besser, Vivaldi oder Mozart?
Mozart.
Ich finde Vivaldi besser. Warum? Jetzt bin ich gespannt. Warum findest du Mozart besser? Boah, das interessiert
mich. Ich weiß nicht, in Mozart schwingt für mich immer eine Portion mehr so Eleganz mit, für mich, für mein Ohr jedenfalls.
Okay. Siehst du, du kennst dich besser aus in meinem Bereich als ich mich da. Scheiße, ich blamier mich. Oh Manu.
Vielleicht kann ich auch einfach gut bluffen.
Meinst du? Ich finde ja die Geigen in Vivaldi sind einfach ungeschlagen. Deswegen großer Fan. Aber ja, nee, also ich muss echt zugeben, dass vieles an der großen Metal-Popkultur an mir komplett vorbeigegangen ist. Leider. Ja.
Hast du jetzt einen Arbeitsauftrag? Ne? Musst du alles nachholen?
Ja, muss ich alles nachholen.
Also, ne?
Ja, man ist ja nie zu alt, gell? Ja.
Genau, Hausaufgabe, Megadeth hören, Creator und Slayer hören und am Ende noch im Nachgang eine Nachricht schicken, was dir jetzt besser gefallen hat.
Ja, es tut mir so leid, Entschuldigung, aber ja, es war mir fast klar, dass sowas kommt. Oh.
Es ist doch völlig okay, das sind ja Dinge, mit denen ich was verbinde, das heißt ja nicht, dass jeder andere Mensch damit auch automatisch irgendwas verbindet. Also, ist doch völlig legitim zu sagen, kann ich nichts zu sagen.
Ja, es ist ja auch keine Wertung, sondern es ist wirklich einfach Unvermögen meinerseits, weil ich es einfach gar nicht kenne. Also kenne im Sinne von Namen sagt mir was, klar. Also da wäre es ja völlig hinterm Berg aufgewachsen, aber ich habe keinen Inhalt, mit dem ich jetzt bewerten könnte, wo ich sage, oh ja, nee, kann ich nicht.
Aber zu dieser Dreifachauswahl müsstest du was sagen können. Nightwish, mit welcher Sängerin?
Oh, das hat mir das Herz gebrochen damals. Boah, das hat mir mein Metal-Herz gebrochen.
Dass Taya gegangen worden ist.
Also, tatsächlich muss ich das unterteilen in verschiedene Dinge. Gesanglich, musikalisch, also für mich wird es immer Taya Turunen sein. Auch damals mit dem Zerfall der Band bin ich ausgestiegen als Fan. Ich habe das ganz, ganz schlecht weggesteckt. Das war für mich, also das klingt jetzt so gemein und es geht mich eigentlich auch nichts an, was die machen, aber das hat mir wehgetan wie Hochverrat. Also jetzt nicht, dass sie raus haben, sondern dass es zerbrochen ist. Also wer jetzt was, wie, wo, wann, ist mir auch relativ egal, aber dass das zerbrochen ist. Das war, als wäre ein Stück Kindheit kaputt gegangen für mich. Ich war ja damals noch recht jung und das geht nicht. Vielleicht können Männer nachvollziehen, wenn ihren Fußballverein auseinanderbricht. Also ich war so wütend. Ich war so wütend, dass ich gar keine Musik mehr von denen gehört habe. Gar nichts mehr. Die Annette fand ich jetzt, die hat mir sehr leid getan. Die hat mir sehr leid getan. Ich weiß, dass die Idee war, es komplett neu zu machen, komplett anders zu machen. Und ich weiß auch nicht, ich kenne die jetzt nicht persönlich, aber ich weiß auch nicht, ob den Jungs klar war, welche Verantwortung sie da eigentlich getragen hätten. Also wenn du als Frontmensch, in dem Fall auch noch als No Name in dem Fall. Die war ja jetzt nicht vorher aus einer anderen Band gekommen, wo sie schon groß die Praxis hatte. Und dann gehst du in ein Stadion voller Leute und du wirst von einem Stadion voller Leute ausgebuht, weil das was anderes ist, wie die erwarten, weil du vielleicht auch dem Druck gar nicht gewachsen, keine Ahnung. Aber das hat mich so geschockt, wo ich sage, du kannst doch nicht. Ich war echt wütend. Also mag sein, dass das vorher alles seine Gründe hatte, aber das war nicht okay. Also eigentlich hätte das nicht passieren dürfen. Und dann muss ich zugeben, dass die Florence angefangen hat, habe ich überhaupt nicht mitbekommen. Da war ich war nach diesem Massaker, was da passiert ist mit der Taya und danach mit diesem, also wirklich, das hat mich als Mensch auch, und das hat mich auch so über die Metal-Community geärgert, weil wir eigentlich als Metal-Community sowas nicht machen. Wir machen sowas nicht. Wir gehen nicht in ein Stadion, um Leute auszubuhen. Also da ist so viel Blödes zusammengekommen. Das ist so doof gelaufen, dass ich verstehe die Leute auch, die waren frustriert und verärgert und alles. Aber dass diese junge Frau da oben steht und ein ganzes Stadion auf die losgeht. Und das ist ja mehrfach passiert, nicht einmal, mehrfach. Und das hat mich, ich musste mich abwenden. Ich habe mich so geärgert, ich musste mich. Und dann kam ja die Florence, wie gesagt, die habe ich nicht mitbekommen. Ich habe dann erst, als die schon fest im Sattel saß und dann auch schon die ersten Alben draußen waren und ich muss sagen, sie passt besser zur Band, finde ich. Also sie passt von ihrer Attitude besser und sie ist, die können sich alle gemeinsam sehr glücklich schätzen, dass sie sich gefunden haben. Aber danach sind die in diesen Folk-Bereich abgewandert. Also die Musik von Nightwish ist ja jetzt anders.
Ja.
Legitim und mit Sicherheit super gut, aber ich bin ja eigentlich ein Fan vom Thomas. Also ich bin ja ein großes, also Nightwish war für mich immer das, was er schrieb. Also nicht die Dame, die singt, sondern was er schreibt. Und ja, Deswegen, ich habe auch die Oceanborn Sleeping Sun ist ja eins meiner absoluten, das ist ein episches Werk für mich. Und für mich, ich muss das so ein bisschen, es gibt es ja manchmal, kennst du das, wenn du von etwas Fan bist oder von etwas, das für dich ganz wertvoll ist und plötzlich kommt raus, dass der Schauspieler ein Arschloch ist im echten Leben? Das finde ich ganz doof, weil ich denke, ich liebe den Film trotzdem. Was mache ich denn jetzt mit dieser Information? Hatte ich zweimal in meinem Leben. Einmal Kevin Spacey. Oh, das hat wehgetan. Und das zweite Mal, ich bin so, jetzt kann ich teilweise meine Lieblingsfilme kannst nicht mehr angucken. Weil der sie spielt und gut gespielt hat und geht nicht. Geht nicht. Und das andere Mal waren die Sissi-Trilogie. Ich bin riesiger Sissi-Fan, oute mich gerne. Ich brauche das über Weihnachten. Heile Welt. Wenn man sich damit aber auch im Tieferen beschäftigt, kannst du sie auch nicht mehr angucken. Also das ist ganz schön. Und das fällt in die Kategorie. Deswegen, ich bewahre mir diese Alben, bevor das damals so eskaliert ist. Also bevor die Nemo war es, glaube ich, die rauskam. Oder der Song Nemo, ich weiß gar nicht, wie das Album hieß. Ich bewahre mir
Once
alles, was da...
Once heißt das Album.
Once, genau, danke. Und ich bewahre mir einfach das, was davor war, wie so einen kindlichen Schatz. Weil, wie gesagt, ich war ja noch jung. Wie so einen kindlichen Schatz. Und das ist für mich, was Nightwish ist. Und das darf jeder, muss jeder... Aber für mich ist das Nightwish. Und was jetzt ist und was dazwischen war, ist tolle Musik. Aber nicht... Also wenn ich von Nightwish spreche, spreche ich davon. Ja. Deswegen auf jeden Fall
faire
für mich.
Antwort.
Für mich. Wobei ich sie jetzt übrigens gesehen habe auf dem Summer Breeze mit ihrer eigenen Band. Und ich hoffe, da trete ich niemand auf die Füße, aber ich habe das Gefühl, dass ihre Stimme nicht mehr den Platz in der Musik hat, den sie verdient. Also da kommt halt wieder das, ich finde einfach, der Thomas hat für sie, der hat ihr die Sachen wie Mozart auf den Leib geschrieben. Also der kannte ihre, das, was sie kann und das, was sie ausmacht als Künstlerin so gut, dass es vielleicht, ja, auf jeden Fall das, was ich jetzt gehört habe, war nicht mehr so. Also die Stimme ist ja noch dieselbe. Ist ja nicht so, dass es jetzt plötzlich, dass sie plötzlich anders singt. Tut sie ja nicht. Aber die Musik und die Kombination von ihr mit der Musik ist bisher unerreicht. Für mich.
Das ist ja beinahe ein schönes Schlusswort für heute, denn auch wenn wir wahrscheinlich noch endlos weiterreden
wahrscheinlich.
Können.
Oh Gott. Ich bin aber auch eine Quaststrippe. Es tut mir so leid.
Ist doch nicht schlimm. Für mich ist das total entspannt. Ich sitze hier und genieße einfach das Zuhören.
Du hast das letzte Mal schon gesagt, und sie haben meinen Podcast gehijackt.
Da habe ich schon Schlimmeres erlebt. Ich glaube, ich habe gesagt, ich habe die Kontrolle verloren, weil wir irgendwann nur noch Unsinn geredet haben.
Ja, weil wir den Martin immer aufrufen wollten, den imaginären Martin. Das war lustig, ja.
Vielleicht kommt ja irgendwann mal einer, wenn möge es nie passieren, bei Snow White Blood mal jemand aussteigt und sich dann jemand bei euch bewirbt, der Martin heißt. Thomas wahrscheinlich sagt, nee,
auf keinen
kommst du nicht rein.
Ja, vielleicht finden wir können ja auch ein Ding finden, zum Beispiel einen Fotografen, der Martin heißt und ab und zu dann mit uns durch die Touren tingelt. Das wäre auch schön. Ne? Muss ja nicht gleich einer aussteigen
für. Oder Merchandiser, ne? Merchandiser.
Ja,
Martin,
nein, meine Merch-Mädels sind eigentlich schon. Die würde ich ungern missen. Den liebe ich so sehr.
Okay. War ja nur ein Vorschlag.
Ja, ich weiß nicht, ob dann Martin Platz hat. Aber Fotos bräuchten wir noch jemanden. Martin? Gibt es da draußen einen Martin?
Gibt es einen Martin, der gut fotografieren
kann? Der gut
kann,
fotografieren kann und Lust hat, der möge sich melden. Wir haben hier was aufzuholen. Das wäre lustig.
Jeder sollte einen Martin haben.
Mhm. Ja.
Ja, aber nichtsdestotrotz sind wir leider am Ende angekommen. Mhm. Ich hoffe, du hattest einen Spaß. Wie hast du so schön gesagt damals? Man sticht mich an und ich laufe leer, so ungefähr.
Ja,
ne?
Ja, das trifft es auch. Und ich hatte noch jetzt noch dazu gesagt, laut und optisch wie inhaltlich,
auffällig.
Auffällig, ja.
Schrill. Nee, schrill war es.
Schrill war
das
Wort, genau. Inhaltlich wie optisch schrill.
Mhm. Oh, das muss ich mir merken, das ist der Untertitel für die Folge.
Na, okay. Dann. Naja, was wahr ist, ist wahr. Kann man nicht schönreden. Ja.
Nee, kann man nicht. Aber ich habe sehr viel Spaß dabei gehabt. Und ich finde es gut, wenn Leute schrill sind. Und ich finde es auch gut, wenn Leute dazu stehen, dass sie genauso sind. Weil es gibt ja, finde ich zumindest, nichts Schlimmeres, als wenn man vielleicht weiß, dass man mit dem, wie man eigentlich wäre, anecken würde und sich dann versucht zu verstellen. Weil ganz im Ernst, entweder akzeptiert mich jemand so, wie ich bin, also auch, dass ich auf der Arbeit bei einem Metal-Shirt rumrenne, weil wenn nicht, bin ich da falsch. Das ist so meine Meinung dazu. Und entweder mag man mich so, wie ich bin oder nicht, aber dann brauche ich die Person auch nicht.
Ja. Ja, überhaupt. Das ist der, ich glaube, das höchste Glück, den Platz in der Welt zu finden, wo man akzeptiert wird, wie man ist. Ja.
Jetzt haben wir schon wieder so was eigentlich Tolles zum Schluss gehabt, aber du kennst das noch. Der Gast darf den Podcast natürlich beenden und die Hörer in den Tag, die Nacht oder wann auch immer sie das hören, verabschieden. Mhm. Ich hoffe, du hast ein paar weise Worte. Das letzte Mal hast du, glaube ich, gesagt, lasst ganz viel Liebe in euer Leben. Jetzt musst du natürlich irgendwas anderes Cleveres aus dem Hut ziehen. Ich bedanke mich schon mal bei dir für diese sehr unterhaltsamen 1,5 Stunden.
Dankeschön.
Und bin schon sehr gespannt, ob ich irgendwann in der nahen Zukunft nochmal irgendwas anderes von dir dann hören kann, weil das klingt auf jeden Fall alles unfassbar interessant. Und jetzt gehört die Bühne dir. Ich kann nur sagen, Leute, ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei. Hört schön weiter Snow White Blood und was immer da auch noch kommen mag. Und Sarah, was hast du den Leuten zu sagen zum Abschied an Lebensweisheit?
Oh, Lebensweisheiten, ich müsste mich mal besser vorbereiten. Nein, was sage ich euch? Liebe ins Leben darf ich nicht sagen. Ladet doch mal eine Person, die euch spontan einfällt, einfach mal auf einen Kaffee ein. Oder ein Getränk eurer Wahl. Einfach so. Weil das manchmal schön ist und das Gehirn einem sofort sagt, an wen man denkt. Und vielleicht denkt er an jemanden, ruft den an, ladet den ein und trinkt mal zusammen einen Kaffee.
Das finde ich ist eine sehr schöne Idee. Ich habe auch direkt jemanden im Kopf, du hast recht.
Mach das mal.
Alles klar, dann bleibt mir wirklich nichts mehr zu sagen als vielen Dank und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao, Sarah.
Alles klar, ciao, Dankeschön. Mit Sarah von Snow White Blood.
Hervorragend, genau so machen wir das.
Dankeschön.
Und dann fange ich jetzt einfach an.
Sehr gerne.
Ich muss immer noch einen Schluck trinken hier. Ich weiß nicht, was heute...
Ja, ich habe auch Wasser da stehen. Alles gut. Das ist die Herbstzeit, da darf man nicht so kritisch sein.
Mein Problem ist, ich habe hier von meiner Frau habe ich so einen 2-Liter-Kanister bekommen, weil das ja so die Menge ist, die man trinken soll. Mhm. Den habe ich natürlich heute Morgen voll gemacht und natürlich zu Hause stehen lassen, was ja ultra clever dann ist. Ne? So.
Sind da nicht normalerweise so Striche drauf, wo dann so um 10 Uhr früh, ja, ja. 12 Uhr und so, genau.
Da steht 7 a.m., good morning, 9 a.m., hydrate yourself und dann geht das immer so weiter. Mhm. Bei 3 p.m. steht keep drinking und unten bei 9 p.m. well done. Also voll der
Motivation. Wenn es denn leer wäre. Finde ich ja gut. Das finde ich gut.
Aber es funktioniert, also ne, muss man schon echt sagen. Genau, also jetzt fangen wir einfach an, sonst werden wir nie fertig heute.
Sehr gerne. Sehr gerne.